viele Pannen. Marathonlauf blockiert die meisten Leute. Viele haben Nachrichten nicht gehört, dass man Autobahn benutzt oder Untergrund benutzt. Aber okay, wir sind da und wir wollen heute den Herrn loben und preisen und auch geistlich Marathon uns einüben. Weißt du, 42 Kilometer, hast du die Puste dazu? Hast du die Kraft dazu? Und weißt du, was Marathon gebracht hat? Dieser Marathonläufer hat nur eine Botschaft gehabt: Wir haben gesiegt. Und dann hat er seinen Atem aufgegeben, sein Leben aufgegeben, aber diese Botschaft kam rüber: Wir haben gesiegt. Halleluja. Lass uns zusammen diesen Marathonsieg proklamieren. Wir haben gesiegt. Und zwar durch Jesus Christus. Er hat gesiegt. Es ist vollbracht. Lass uns aufstehen und lass uns Gott preisen. Halleluja. Preis den Herrn. Ich will dich preisen. Weißt du, wer Dank opfert. Es ist so leicht zu sagen, wenn alles gut geht. Wenn man keine Pannen, keine Pleiten, kein Unglück, keine Krise, keinen Stau hat. Halleluja. Aber wenn man das alles, wenn so auf einem drauf zukommt, ich habe gestern einfach gelesen, der Feigenbaum blüht nicht, das Kleinvieh ist noch gar nicht da und so weiter. Alles, was so der Prophet Jesaja sagt, ist noch nichts da, der Weinstock schlägt nicht aus, keine Knospen an den Bäumen, da ist nichts da. Aber ich will fröhlich sein und mich in meinem Gott erfreuen, sagt der Prophet. Trotz allem, auch wenn es noch nichts da ist, wir wissen, Gott sitzt im Regiment und er muss einmal nur so winken und da blüht und da weht und da grünt und da regnet und da schneit und da scheint die Sonne und preist den Herrn. Wer Dank opfert, Dank ist Vorschuss an Gott. Dank ist Vorschuss an Gott und wir wollen Dank opfern und ihn preisen heute Morgen, auch wenn alles manchmal ein bisschen drüber und drunter geht. Gott ist im Regiment. Gott hat alles unter Kontrolle und unsere Verlegenheiten sind Gottes Gelegenheiten. Ich will den Herrn loben. Halleluja, ich will dir danken, Gott. Lobe den Herrn, meine Seele, der dir alle deine Sünden vergibt, der alle deine Gebrechen heilt, der dich mit Gnade und Barmherzigkeit krönt. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke für dieses Jahr. Danke, Herr, dass du mit uns warst und bist und bleibst. Danke für deine Gegenwart heute Morgen. Halleluja. Ich will dich preisen. Ein Gedicht, darf ich dich bitten? Gott will dich ziehen. Gott will uns ziehen. Und weißt du, was ziehen ist? Erziehen. Erziehung. Wir nehmen einen Augenblick Platz und dann werden wir weiter Gott anbeten. Auch vom Zug.
Auf Gottes Felsen stehe ich. An dich zu glauben rühme ich mich. Der Dank gehört nur meinem Herrn. Von Jugend an ward er mein Stern. Er ging mir nach, hob mich aus dem Staube. Er meine Hoffnung, mein Trost, mein Glaube. Die Gnade und seine erbarmende Liebe halfen im Kampf mir zum großen Siege. Stark war ich nur durch seine Kraft und groß mein Verlangen nach seines Öles Saft. Denn ohne dich schaffe ich es nicht. Du heiliges, stilles Himmelslicht, an deinem Herzen komm ich zur Ruh, da bin ich so nah dir und höre dir zu. Die Welt ist mir fremd, weil sie böse und schlecht. Ich will nicht sagen, dass ich immer gerecht. O schenk mir Treue bis über den Tod, damit meine Seele nie leidet Not.
Amen. Nie leidet Not. Wenn Gott uns sieht, stehen wir auf dem festen Grund, auf dem Felsen. Wir machen noch ein paar Zeugnisse. Vielleicht hat jemand ein gutes Zeugnis diese Woche, was Schönes mit Gott erlebt. Und ich denke, unsere Schwester, die hat Schule angefangen. Erstmal Samuel, ein gesegnetes neues Jahr. Amen. Halleluja. Die haben das Jahr 5770. Gute Zeit. Neues Jahr. Halleluja. Gott segne Israel. Preis Gott. Ein Zeugnis vom Religionsunterricht und vom Schulgottesdienst und was du mir doch vorhin unterwegs erzählt hast, also Gott ist gut, Amen. Sehr gut ist er. Wenn noch jemand ein Zeugnis hat, ihr dürft euch unserer Schwester anschließen.
Also das sage ich alles zu seiner Ehre, denn er macht das alles und hat die Fäden einfach in der Hand. Und zwar, das Schuljahr ging los und mein Mann zeigte mir von seiner Schule den Jahresplan und da stand unter anderem Schulgottesdienst am so und so vielten. Und plötzlich, die Gedanken hatte ich schon lange, voriges Jahr schon und so, aber immer noch nicht so, na, der Feind zieht einem auch immer wieder zurück. Und jedenfalls hatte ich so, das mach auch hier, organisier das. Und ja, habe ich Impulse gekriegt, zum Pastor zu gehen. Der ist gleich 5 Minuten von unserer Schule in dem neuen Kirchsteigfeld, neue Kirche, alles. Bin ich hin, Pfarrer war auch da. Und dann war der so freudig und sagte, ich habe schon Ihre Adresse gesucht im Internet und so weiter. Und ja, ich sah, würde das möglich sein hier in der, bei Ihnen hier in der Kirche? Natürlich und so. Dann bin ich zu meiner Chefin, ich habe gefragt, können wir nicht einen Schulgottesdienst machen, alles freiwillig. Dann habe ich Einladungen geschrieben für alle Elternhäuser. Wir haben ja 360 Kinder an der Schule, wurde alles verteilt und ja, habe um Rückmeldung gebeten, wer da dran teilnehmen möchte. Und insgesamt, also circa 100 Kinder sind gekommen, 20 Lehrer. Und wir haben 27, die Chefin, Stellvertretung, die hat sich gar nicht in der Liste eingeschrieben, aber die sind gekommen, waren alle neugierig. Und also das war ganz toll. Der Pastor hat die Kleinen gesegnet. Meine Religionskinder haben dann noch so einen kleinen Sketch eingeübt und das verlorene Schaf, das hat da die Katechetin gespielt, als Schaf verkleidet und so. Das war ganz toll. Also es war ein Anfang und dann sagte nachher die Chefin zu mir, na können wir nicht Weihnachten da auch wieder, natürlich und es wird alles, und genau, der Herr bereitet einfach was vor. Und auch noch ganz kurz für die Kinder, also Religionsunterricht-Teilnehmer, da geht es immer am Anfang so schleppend, das ist wirklich mühselig, obwohl der Herr wirkt, aber es ist wirklich, weil Widerstand da ist. Und jetzt sind über 80 Kinder, kommen zum Religionsunterricht. Und es ist einfach, und die sind so, da sind auch wirklich schon Kinder dabei, da leuchten die Augen. Und wo wirklich Jesus im Herzen ist, das ist einfach klasse. Gott hat da Großes vor und ich bin gespannt, was da noch kommt. Dem Herrn sei alle Ehre.
Nicht aufgeben, nicht kapitulieren, weitermachen. Und wir beten für unsere Schwester, dass sie gerade dort an der Schule ein Segen ist. Es ist Gnade, dass du dort bist und dass du so eine Idee hast und einfach zugehen und Gott öffnet Türen. Und du siehst, und was wir ausgestreut haben, das haben wir ausgestreut. Wachstum und Gedeihen liegt in seiner Hand.
Mit der Chefin. Also es war ja, wo ich damals hingekommen bin, vor 4 Jahren an die Schule, das war so alles frustrierend irgendwo. Da war so eine Spaltung zwischen den Kollegen und der Chefin. Und das ist inzwischen so harmonisch geworden. Die Versammlungen laufen harmonisch ab. Da ist keiner mehr so böse gegen sie. Und das hat der Herr jemand. Das habe ich ihr aber auch gesagt, dass jeden Tag für sie gebetet wird und für die Schule. Und das spürt sie einfach.
Ein Gesegneter reicht aus, um eine Schule zu segnen. Amen.
So, ich vertelle immer die Heukelbach-Traktate und bin sehr fleißig. Ich danke dem Herrn, dass ich das so noch tun kann. Und ich hatte letzte Woche folgendes Erlebnis. Also ich war so am Spielplatz und habe so Kindertraktate verteilt. Habe die Eltern natürlich gefragt, so wie man es halt dann auch macht. Und ich durfte. Und dann habe ich gefragt, kann ich eine kleine Geschichte aus der Bibel erzählen? Und dann habe ich die gleiche erzählt vom verlorenen Schaf. Weil das ist ja recht einfach, denke ich, ne? Und die Kinder saßen um mich drumherum, die Eltern haben auch zugehört. Und es war so eine Harmonie. Da haben dann die Eltern am Schluss gesagt, ach Mensch, könnten sie denn nochmal machen? Und da habe ich einen Termin in 14 Tagen. Und wenn schönes Wetter ist, dann machen wir das da auch nochmal. Und dann möchte ich noch was anderes erzählen. Der Heukelbach hat mir am Freitag geschrieben, hat sich bedankt für meine Verteilung. Und die haben ein Verteilseminar am kommenden Wochenende in der Ruhlebener Straße 9. Und ich denke mal, für die Leute, die da aktiv sind, denke ich mal, wäre es sehr schön, wenn sie daran teilnehmen.
Schön. Also, du siehst also dieselbe Geschichte, dieselbe Arbeit und Gott segnet die Arbeit. Amen. Und verteilen, es schadet nicht. Wir singen jetzt noch einen Chorus. Haben wir noch einen Chorus, einen fröhlichen Chorus und siegreichen Chorus? Heute ist ja Marathontag. Wir haben gesiegt, wir werden siegen. Und es sind kleine Siege, es sind kleine Durchbrüche. Aber die sind wichtig für die Ewigkeit. Wir stehen auf und wir bringen unser Gaben und unser Opfer nach vorne und preisen Gott mit unseren Gaben. Kannst du Amen sagen? Amen. Lasst uns Platz nehmen, wenn ich irgendwo eingeladen bin zum Essen und dann im Restaurant gegessen habe, dann habe ich eine Angewohnheit, versuche ich immer die Leute in Verlegenheit zu bringen und dann fragen sie, hat es geschmeckt, war das Essen gut? Dann sage ich, nein, es war nicht gut. Du musst sehen, wie die zusammensacken, wie die in sich gehen. Es war nicht gut. Und dann sage ich, es war sehr gut. Und dann fangen sie an zu strahlen. Und wir sollten auch Gott sagen, Herr, alles, was du tust, es ist sehr gut. Heute Morgen möchte ich euch einladen, dieser Tag ist ein langer Tag, wird ein langer Tag werden, kein Problem. Wir haben Zeit, wir haben eine Ewigkeit, wir sind Kinder Gottes, Gott hat Ewigkeit vor sich und wir haben auch ein Stück von dieser Ewigkeit mitbekommen. Ich möchte euch alle einladen, so weit wie möglich, bleibt hier. Keiner muss hier bleiben, aber jeder darf hier bleiben, das ist ein Vorrecht. Wir werden, auch wenn unser Bruder Koch im Stau stecken geblieben ist und nicht gekommen ist, wir kochen trotzdem, unsere Schwestern kochen weiter. Und da haben sich gleich ein paar gemeldet, gesagt, wir machen weiter, wir lassen uns nicht unterkriegen von Schwierigkeiten und Umständen und Problemen. Wir lassen uns vom Teufel nicht stören. Und wir werden heute eine gute Mahlzeit haben und ihr seid eingeladen hier zum Essen. Und dann wird nachmittags Kaffee und Kuchen geben. Und Geschwister Bieberstein, die haben ihr Silberjubiläum, Silberhochzeitstag und wollen mitfeiern und sind auch mit eingeladen. Und wir wollen einfach eine gute Zeit zusammen bei Kaffee und Kuchen haben. Und dann habe ich gegen Schluss des Gottesdienstes, nein, nicht gegen Schluss des Gottesdienstes, des Tages, noch Kartoffelsalat und für Schwaben und Berliner. Also die Kartoffelsalatgeschmäcker sind verschieden gekauft und noch ein paar Würstchen besorgt. So ich denke, wo bleiben wollen, die dürfen hier gerne bleiben und wir werden eine gute Zeit haben. Und abends, heute Abend, Segnungsgottesdienst. Ich mache schon die ganze Woche Befreiung von den Flüchen und wird also eine gute Zeit sein. Dazwischen, das passt so zum Thema, habe ich gefragt, wer hat einen guten Film oder Video oder was zum Zeigen. Und dann kam jemand und sagte mir, ich habe einen guten Film, ich denke, der würde passen zu diesen ganzen Themen, was du hier sagst. Das kalte Herz. Das ist also so ein alter Film aus den 50er Jahren, kalte Herz, wo jemand sein Herz dem Teufel verschreibt. Und dann dieser Hannes oder Johannes oder Hannes, der verschreibt sein Herz dem Teufel und dann wird er großer Geschäftsmann, tüchtiger Geschäftsmann und so weiter, aber das Herz ist kalt. Und am Abend nachher werden wir dann Segnungsgottesdienst haben und zwischendurch werden Bilder gezeigt, Videos oder DVD, Fotos, Fotomontagen, das heißt Fotomontagen, zusammengeschnittene Bilder von Karlitz, von Gemeindeausflug, von Heiligentreff, von was weiß ich, von welchen Treffs auch immer, wo wir überall waren, auch jetzt, wo wir bei der Hede auf dem Dach oben waren und gute Zeit hatten und auch da in ihrem Heim. Also wir werden schöne Bilder angucken, gute Gemeinschaft haben und Doris und Gisela wird also für den Nachmittag zuständig sein mit dem Bewirten und Helfen und Organisieren. So, wenn jemand Fragen hat, wendet euch an Doris und Gisela, aber bleibt hier. Und genießt die Zeit. Es ist eigentlich eine Einladung zum Genießen. Keiner muss was tun. Wir arbeiten zusammen, dienen zusammen. Gemeindetag würde ich das heute nennen. Gemeindetag. Okay, mein Thema heute Morgen ist, komm aus deinem Unglück heraus. Was ist auch Unglück? Das Wort Unglück ist vielleicht ein bisschen ein unglückliches Wort. Aber trotzdem, aus deinen Problemen könnte ich sagen, aus deinen Schwierigkeiten, deinen Anfechtungen, deinen Kämpfen, deinen Nöten, komm aus diesen Dingen heraus. Das ist also mein Thema. Bei dieser Gelegenheit lade ich euch ein, also für heute Abend, 19 Uhr. Dann für Mittwoch habe ich ein gutes Thema. Klingt ein bisschen verrückt und komisch, aber ich benutze gerne verrückte Themen, denn die lassen einen aufhorchen. Im Jenseits gibt es keinen Krebs, etc. Im Jenseits gibt es keine Tumore. Im Jenseits gibt es keinen Schlaganfall. Im Jenseits gibt es keine Schweinsgrippe. Im Jenseits gibt es alles, was hier unten auf dieser Erde gibt, gibt es drüben nicht. Und ich will dir sagen, was drüben nicht gibt. Was in der Herrlichkeit Gottes nicht gibt und nicht ist. So, das wird das Thema sein am Mittwoch, 16 Uhr. Am Freitag wird das Thema sein, Wege zum verlorenen Ich. Ist es etwas, was dir vielleicht helfen wird, dein Selbstvertrauen zu finden? So viele Leute haben kein Selbstvertrauen. Sie haben sich selbst verloren. Sie suchen und sie wissen nicht, was sie suchen. Sie suchen sich selbst. Sie suchen nicht Gott. Du kannst Gott gar nicht finden, wenn du dich selbst verloren hast, wenn du dich selbst nicht gefunden hast. In der Bibel heißt, du sollst den Herrn, deinen Gott und deinen Nächsten und so weiter lieben wie dich selbst. Die meisten haben sich selbst noch nicht gefunden. Und deshalb, ich möchte die Wege dir aufzeigen zu deinem Ich, nicht zu deinem Ego. Wir haben genug Egoisten und darauf kann ich gerne verzichten, aber zu diesem wahren, göttlichen Ich in dir, Christus in uns. So, das wird das Thema am Freitag sein, dann am Samstag, versteckte Probleme im Leben eines Christen. Wir haben jetzt diese Woche schon einiges gemacht, versteckte Bindungen, Flüche, hör dir diese CDs von Mittwoch an und von Freitag und Samstag, da ist Sprengstoff drin. Und wenn du die gehört hast, entweder liebst du mich oder hasst du mich. Zwei Möglichkeiten gibt es. Also denn ich habe einige Wahrheiten gesagt, die sonst nie gesagt werden. Dinge, die Gott mir gezeigt hat und offenbart hat. Und wir haben eine gute Zeit auch gestern im Gebet gehabt, diesbezüglich. Dann am kommenden Sonntag, wieder nächsten Sonntag 10 Uhr, baue Schutzmauern um dein Leben. Es ist so wichtig, dass du geschützt bist, dass du abgesichert bist. Und die Frage ist, gibt es in dieser Welt eine absolute Sicherheit? Eigentlich nicht, in dieser Welt nicht. Aber wo der Wächter Gott nicht wacht, wacht der Wächter umsonst. Wo der Herr die Stadt nicht baut, arbeiten alle umsonst, die daran bauen. Und deshalb ist es so wichtig, baue schützende Mauer um dich. Hab einen unsichtbaren Schutz. Es gibt ein unsichtbares Brandmal, haben wir gestern gehabt. So viele Menschen tragen ein unsichtbares Brandmal und fragen, warum habe ich keinen Sieg, warum habe ich keinen Durchbruch, warum geht es mit mir nicht vorwärts, warum erlebe ich die Herrlichkeit Gottes nicht und warum erlebe ich das alles, was in der Bibel nicht drinsteht, andere erleben es und ich nicht und so weiter. Ich möchte die andere Seite jetzt noch hier aufgreifen nächsten Sonntag. Baue Schutzmauern, göttliche Schutzmauern um dein Leben, die bleiben. Und ganz einfache Schutzmauer ist, du brauchst geöffnete Augen. Wenn du nur geöffnete Augen hättest, du würdest sehen, dass bei dir mehr sind, als bei denen, die dir Probleme machen und Trouble bereiten. Der bei uns ist, ist stärker. Baue Schutzmauern. Das eigentlich baue Schutzmauern ist Blödsinn. Dieser Satz eigentlich, aber ich habe diesen blöden Satz für mich genommen, also als Aufhänger, baue Schutzmauern um dich. Was du brauchst, sind nicht Schutzmauern, sondern geöffnete Augen. Der Herr ist bei mir. Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Der Herr, wenn du das einmal begriffen hast, dann stehst du schon unter dem Schirm des Höchsten. Und statt Schutzmauern, geöffnete Augen. Wir machen das weiter eigentlich, wo wir angefangen haben letzten Mittwoch, mit diesen geöffneten Augen. Gott muss uns die Augen öffnen. Er muss uns die Erkenntnis geben, Junge oder Mädel oder Frau oder Mann, es geht mit Gott weiter. Wenn du den Herrn siehst, stehst du unter dem Schirm des Höchsten. Okay, heute Morgen also raus aus deinen Problemen. Eine Bibelstelle, sehr bekannte Bibelstelle, Matthäus 11, da heißt es, Jesus sagt, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Eigentlich könnte ich jetzt Amen sagen und nach Hause gehen. Kommt her zu mir, sagt Jesus. Alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Jesus ist der große Befreier, der dir den Anfang schenkt, der dich ans Ziel bringt, der in deinem Schicksal diese Wende bewirkt, an dem sich die Geister scheiden. Jesus ist der, zu dem wir kommen sollen und dürfen und so weiter. Wenn der Sohn frei macht, der ist recht frei, das ist die Wahrheit des Evangeliums. Wer sich vor dem Allmächtigen demütigt, und ich will diesen Gedanken hier in den Raum stellen, ganz groß, wer sich vor dem Allmächtigen demütigt, wer sich nicht zu stolz vorkommt, oder, ja, bei mir ist alles in Ordnung. Also ich sage euch, wenn du die CDs hörst von den Predigten von gestern und vorgestern und von Mittwoch, dann wirst du merken, du, bei mir ist nichts in Ordnung. Denn da sind so viele Bindungen, eine ganze Liste, ich habe ja nur gestreift, ich habe ja noch nicht intensiv mich hineingekniet und hineingearbeitet, nur gestreift. Dinge, die uns von Gott zurückhalten, Dinge, die uns blockieren, Dinge, die uns vom Segen abschneiden. Und wir müssen diese Schnittstelle wieder neu verbinden, sonst gibt es Wackelkontakt in unserem geistlichen Leben. Und dieser Wackelkontakt ist, ja, da sind wir für 10 Minuten happy, die glücklichsten Menschen auf Erden, und dann reicht es uns wieder. Und dann fallen wir wieder vom Glauben ab, dann gehen wir wieder in die Welt zurück und dann wieder funkt's und wieder kommt eine Not und wieder ich rufe zu dem Herrn und schreie zu dem Herrn und dann Wackelkontakt. Gott will diesen Wackelkontakt zu einer festen Verbindung in deinem Leben schaffen, dass du kontinuierlich und konstant fröhlich deine Straße ziehst. Egal, ob es blüht oder nicht blüht, wächst oder nicht wächst, ob es gedeiht oder nicht gedeiht. Also wir gehen vorwärts.
Noch etwas, das ich vergessen habe zu sagen. Ich möchte alle, die irgendwie Äpfel mögen. Darf ich mal fragen, wer mag Äpfel? Okay, aber weißt du, Gott lässt Äpfel wachsen und die Äpfel hängen und die warten auf uns. Und ich möchte euch einladen, wenn das Wetter schön ist, gleich nach dem Gottesdienst kommt hierher, bringt ein bisschen Vesper mit und wir wollen gleich zu einer Apfelernte. Bringt eine große Kiste. Du kannst so viel ernten, so viel du willst. Das ist bei Werder. Wir wollen dorthin fahren und ernten ohne aufhören. Ernten ohne Aufhören. Äpfel. Eine Schwester, die hat eine Plantage und die gibt die Plantage her, sagt also, ich kann nicht ernten, ich kann nur das bisschen essen, was ich esse und wir wollen dann eine gute Zeit draußen haben in der Plantage. Gott lässt wachsen. Ernten musst du. Pflücken musst du. Und da sind wunderbare Werdeäpfel angepflanzt und die warten nur auf dich, dass du kommst und erntest. Also, wer kommt, kommt her zu mir. Also kommt in die Ernte und wir sollen als Kinder Gottes ernten ohne aufhören. Ernten ohne aufhören, das ist die Wahrheit. Wer sich vor dem allmächtigen Gott demütigt, der sagt, also ich bin nicht zu schade, ich gehe in die Ernte, schürze mich, ziehe Jeans an und ich gehe und steige auf den Baum und die Bäume sind nicht groß, also ich habe schon letztes Mal geerntet, also du kannst schon hinreichen, du musst dich nur ein bisschen strecken. Aber so viele Gotteskinder, die wollen alles, dass sie gefüttert werden. Dass der extra ihnen so den Löffel in den Mund steckt und sagt, Kinder, esst, 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 esst. Kommt her zu mir, sagt der Herr. Und ich will euch erquicken. Den Satz lesen die meisten. Und so weit gehen die meisten Christen. Ich will euch erquicken. Herr, ich möchte Erquickung haben. So wie ich gefragt habe, wer Äpfel möchte, waren fast alle dabei. Wenn ich fragen würde, wer möchte Erquickung, werden auch wahrscheinlich alle dabei sein. Aber dann heißt es weiter, und nehmt auf euch mein Joch. Und dann sagst du, nein, danke, Herr. Ich habe gedacht, ich werde entlastet. Ich habe gedacht, ich werde in Schlaraffenland versetzt. Ich habe gedacht, es wird alles so einfach. Ich habe gedacht, ich bin erlöst. Ja, aber nehmt auf euch mein Joch. Komm und fang an zu ernten. Die meisten wollen beten, aber nicht arbeiten. Die meisten möchten gesegnet werden, aber die möchten nichts tun für den Segen. Also wie komme ich aus meinen Problemen raus? Ich möchte dir ganz einfache, schlichte Wege aufzeigen und Gott muss dir helfen, dass du das verstehst. Wer die Wahrheit nicht kennt, liebe Brüder und Schwestern, der betrügt und belügt sich selbst. Wer die Wahrheit nicht kennt, der nicht glaubt, dass er was tun muss, der glaubt, der Herr gibt gebratene Hähnchen einem so in den Mund. Nein, du musst das Hähnchen fangen, das Hähnchen rupfen, das Hähnchen ausnehmen, das Hähnchen braten und dann das Hähnchen auch verspeisen selbst. Also dir wird nichts erspart. Aber wir denken, wir sind im Schlaraffenland, also auch im Reich Gottes. Komm aus deinem Unglück heraus. Du musst etwas tun, um gerettet zu werden. Du musst etwas tun, um geheilt zu werden. Du musst etwas tun, um gesegnet zu werden. Du musst etwas tun, um befreit zu werden. Die meisten Leute möchten befreit werden. Herr, erlöse mich von Nikotin und Alkohol und Drogen und Tabletten und weiß nicht was sonst noch. Aber die tun nichts. Weißt du, den meisten Leuten wird nicht gesagt, brich mit der Sünde. Du musst mit der Sünde brechen. Und das ist eine Tragödie. Die möchten erlöst werden, ohne mit der Sünde und was damit zusammenhängt, zu brechen. Also, komm aus deinem Übel, aus deinen Problemen, aus deinem Unglück heraus. Denn wir haben letzten Sonntag über das Glück gesprochen. Du hast dein Schicksal in deiner Hand. Und was du daraus machst, du hast den Schlüssel dafür. Hier in dieser Gemeinde hörst du die Wahrheit, ob es passt oder nicht. Also ich verkündige die Wahrheit, versuche die Wahrheit weiterzugeben. Und das ist das Einzige, was weiterhilft, die Wahrheit. Wenn du die Wahrheit kennst, dann kannst du etwas unternehmen. Wenn jemand dir die Wahrheit nicht sagt, du entwickelst dich falsch. Du lebst falsch. Und deshalb ist es manchmal nicht einfach, die Wahrheit zu sagen und noch schwieriger, die Wahrheit zu akzeptieren. Aber das ist, was dich frei macht, wo sich die Geister scheiden. Solange du die Ursache nicht weißt, warum geht es mir so schlecht, wirst du unwissend bleiben und du wirst versuchen, das und jenes und dies und das andere. Du wirst rumexperimentieren, rumdoktern, bis auch nichts mehr da ist. Ich habe in Süddeutschland einen Bruder gehabt, der kam zu uns aus den USA, dann sagte, ich habe Mandeln, hat sich Mandeln rausnehmen lassen. Dann sagte, ich habe hier einen Bauchschmerzen, hat sich Blinddarm rausschneiden lassen. Und der war ständig mit Skalpieren. Und er ist bis heute noch nicht gesund geworden. Du denkst, weil das Problem ganz woanders oft sitzt. Es ist, sitzt ganz tief in der Seele, ganz tief im Herzen. Also, aber du musst die Wahrheit wissen. Und solange du unwissend bist, wirst du das versuchen und das und dorthin gehen und dahin gehen und das unternehmen. Und du verrennst dich am Schluss. Und am Schluss sagst du, ich bin verzweifelt, ich gebe es auf, es bringt alles nichts. Heute wollen wir über das Unglück sprechen, dass so viele Menschen hineinkommen, aber nicht mehr wissen, wie sie rauskommen sollen. Und ich möchte über das Unglück sprechen, was der Teufel in dein Leben bringt. Das spreche ich schon die ganze Woche, jeden Abend. Aber der Teufel versucht dich nicht nur mit einem Geist, sondern gleich mit 7 Geistern zu stürmen. Mit 7 Dämonen kommt er. Also du hast dich bekehrt und die Bekehrten leben ganz gefährlich, liebe Brüder und Schwestern. Die Bekehrten, die Gläubigen leben ganz gefährlich. Dein Haus ist geputzt und wenn du nicht aufpasst, kommen 7 andere Geister. Und die stürmen das Haus und du hast schon mit einem Geist Problem. Aber stell dir mal vor, da kommen 7 solche Spitzbuben. Und dann plötzlich verführen dich in eine falsche Richtung, nützen dich aus, beuten dich aus, betrügen dich aus, was es auch immer ist, was ich diese Woche auch gesagt habe. Solange du das nicht siehst, dass diese 7 Geister schon irgendwo im Schützengraben liegen oder darauf warten, dich anzugreifen, wenn du nicht aufpasst. Deshalb sagt Jesus, alles was ich euch sage ist, wachet und betet, wachet und betet, wachet und betet. Und es ist viel und es ist wenig. Wachet und betet. Der Feind tarnt sich. Weißt du, wenn ich den Teufel sofort erkennen würde, mit Hörner und Pferdefuß und Schwanz da und Fell und so weiter, würde ich sofort sagen, nein, nein, mit dem Spitzbub will ich nichts zu tun haben. Aber der tarnt sich. Und weißt du, wer der sich tarnt? Als Engel des Lichts. Kommt als Heiliger, kommt als Prediger, kommt als Frommer, kommt als Bischof oder Papst oder wie auch immer. Er tarnt sich und er nützt immer deine schwachen Momente, da wo du hungerst und überfällt dich immer dann, wenn du nicht aufpasst. Nur eine Sekunde weggucken und schon scheppert's. Wenn du schwach bist oder wenn du etwas suchst und nicht findest, dann sagt er, ich kann dir helfen, ich kann dir helfen. Ich kann dir helfen. Und dann kommt er, wenn du im Tal bist, niedergeschlagen bist, entmutigt bist. Ich kann dich nach oben bringen. Du musst wissen, wer der Verursacher all deines Unheils ist, all dieser Probleme, die in deinem Leben zu Hause sind. Unglück und Missgeschick ist zwar ein Fehler, aber es kommt nicht ohne Ursache. Es kommt nicht ohne Ursache. Schwierigkeiten kommen nicht ohne Ursache. Die haben verschiedene Gründe. Ich kann natürlich nicht auf alles heute eingehen. Manche Leute nennen das Pech, aber das ist mehr als Pech. Unglück ist immer eine Situation, in der du dich hineinmanövriert hast, du hast nicht aufgepasst und jetzt sitzt du hier in der Patsche. Und jetzt kannst du nicht mehr weiter. Und jetzt geht es nicht vorwärts und jetzt geht es nicht rückwärts. Und jetzt sitzt du da. Hiob, unser lieber Freund und Bruder in Christus, Hiob hat so viele Unglücke gehabt. Es kam ein Schlag auf Schlag in seinem Leben. Und weißt du, wer der Verursacher war? Was die Ursache für seine Unglücke war? Zuerst mal der Teufel, der Verkläger, der sagt, weißt du, der kann Halleluja schreien und der kann hüpfen und der kann jubilieren und der kann glücklich sein und der kann jedes Jahr in Urlaub fahren und der kann im Gottesdienst gehen, der kann's. Aber nimm ihn mal weg. Aber das Problem ist nicht der Teufel so sehr, sondern das Problem ist seine Furcht. Er sagt dann nachher, als das Ende seiner Leidenszeit war, was ich befürchtet habe, das hat mich getroffen. Und ich sage euch Leute, was wir befürchten, das trifft uns. Jemand schrieb mir, als ich ja über diese Schweinsgrippe da was geschrieben habe, schrieb mir, ja und Pastor Matthias, was werden Sie machen? Wie werden Sie sich schützen vor der Schweinsgrippe? Ich habe gesagt, ich werde auf jeden Fall mich nicht impfen lassen, Nummer 1. Ich werde gesund leben. Ich werde Obst essen. Ein Apfel am Tag hält den Doktor fern, heißt es im Englischen. Und so weiter. Und ich habe eine Methode, wie ich den Teufel austreibe. Und ich bin in den letzten 35 Jahren, habe ich so mal über den Daumen geschätzt, vielleicht auch noch mehr, nie grippekrank gewesen. Die Grippe kam an mir. Aber ich habe einen Trick, wie ich diesen Grippenteufel austreibe. Ausschwitzen. Einfach ausschwitzen und der muss raus und da wird geduscht, Wasser reinigt, nicht nur die Taufe, sondern Wasserbad des Wortes Gottes. Nicht annehmen, und nicht daran glauben. Weißt du, es gibt so viele Krankheiten. Alle Krankheiten sind nichts anderes, wie der Teufel versucht, die Menschen einzuimpfen. Der Teufel versucht, den Menschen etwas einzusuggerieren. Der Teufel kann Gedanken nicht lesen, aber der kann dir Gedanken einpflanzen. Und da kommt die Krankheit. Was ich befürchtet habe. Siehst du nicht, wie viele Leute sterben? In Erfurt war ein Pastor in der Pestzeit, als die Pest über ganz Europa grassiert und Tausende und Abertausende starben. Dieser Pastor hat etwa 70 Pesttote jeden Tag beerdigt und er ist nicht an der Pest gestorben. Und er sagte, ich glaube nicht an die Pest. Christus in mir ist stärker als die Pest. Christus in mir ist stärker als die Pest. Und wenn du an Christus glaubst und der Stärkere in deinem Herzen zu Hause ist und du Gott lobst und preist und umgepult bist und positiv denkst, werden diese Unglücke dich nicht treffen. Lies Psalm 91. Und ich werde die Pestilenz nicht treffen. Es mögen 10.000 und 100.000, 1 Million und 2 Millionen und vielleicht einige 100 Millionen dahingerafft werden. Dich sollst nicht treffen. Warum? Ich halte mich an den Herrn. Und ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und dieser Hiob, sein Problem war die Furcht. Die Furcht ist das große Problem im Leben der Menschen. Und in Psalm 1, da beginnt schon die Wahrheit, oder da fängt die Wahrheit an. Da heißt es, wandelt nicht im Rat der Gottlosen. Lebt nicht nach den Plänen und Vorgaben der Gottlosen, im System und Denkmuster der Gottlosen. Ich könnte das diesen Psalm nochmals euch ausbaden und austreten, aber das will ich nicht. Da heißt es einfach, wandelt nicht im Rat der Gottlosen. Der Gottlose fürchtet und es trifft ihn. Und die Bibel sagt, was der Gottlose fürchtet, das wird ihn einholen. Also wenn du deine Verbindung zu Gott hast, du bist unter Strom. Du bist unter Energie, würde man das heute sagen. Du bist in so einer Spannung, dass diese Dinge alle, sobald sie an dir rankommen, die kriegen einen Schlag und die sind weg. Und weißt du wo? In der Hölle. Psalm 1. Nun, das zeigt uns David immer wieder, halt dich an den Herrn. Und das ist eine große Wahrheit. Weißt du, der Teufel gaukelt dir ein falsches Menschenbild vor und so weiter und sagt, ja weißt du, du bist schwach, du bist anfällig. Du bist nur anfällig, weil du glaubst, dass du anfällig bist. Glaube an Christus in dir. Ich vermag alles, der mich stark und mächtig macht. Glaub, ich nehme das Ding nicht an. Und dann preise den Herrn, erkenne den Herrn an und wisse, ich bin ein Glied am Leib Jesu Christi und ich werde nächste Tage hier über Krebs sprechen. Im Himmel gibt es keinen Krebs. Sieh dich als vollkommen, als geheilt, als wiederhergestellt. Und Wiederherstellung ist ein Thema für mich heute Morgen. Komm raus aus deinem Unglück, aus deinem Pech, aus deinen Pannen. Komm raus. Gott will dir ein Leben geben der Fülle, des Wohlseins, auch der Gesundheit. Wir sind dazu da heute, und ich bin hier als Pastor da und ich bin hierher gekommen, das Evangelium zu predigen, dich zu ermutigen. Wir haben gesiegt. Wir haben gesiegt. Christus hat gesiegt. Und ich halte mich an seinen Sieg, an seine Kraft. Komm heraus aus dem Reich der Finsternis, würde ich sagen. Also komm heraus aus deinen Unglücken. Im Dunkeln hast du immer nur Pech und Pannen. Wir stehen vor großen Veränderungen, große Entscheidungen stehen an und die Geister werden sich scheiden und die einen werden fallen, 10.000 zu der und 100.000 zu der anderen Seite. Also ich spreche nicht von 1.000, sondern von 10.000 und 100.000, die werden fallen, aber dich sollst nicht treffen. Du bist was Besonderes. Du bist ein Auserwählter Gottes. Du bist ein Begnadigter oder eine Begnadigte und du musst dich von deinem Unglück trennen. Und wenn ich sage Unglück, du musst auch von Menschen trennen, die Unglück bringen, die Unglück verursachen. Judas der Ischariot, dieser Verräter in aller Liebe. Du musst dich von Leuten trennen, die dir das Grab schaufeln, die dich verkaufen, die dich über den Tisch ziehen. Sagst auf Wiedersehen, goodbye. Ich will mit solchen Leuten nichts zu tun haben. Du sollst dich von Leuten trennen. Da wird eine große Trennung sein von Zweifler und Ängste und Ängstemacher und Kummermacher und was es auch immer für Macher da sind. Du musst also von diesen Gesindel dich trennen. Sitzet nicht da, wo die Spötter sitzen. Hab keine Angst vor Trennung. Trennung gehört dazu. Gott selbst sortiert die Faulen und die Fleißigen und die guten Fische. Gott selbst ist. Und nicht nur Gott selbst, sondern die Engel. In der Endzeit heißt es, und die Engel Gottes werden Spreu vom Weizen trennen und die Engel werden das Unkraut und den Weizen trennen. Also die Trennung ist eine göttliche Vorsichtsmaßnahme, denn wir mussten immer als Kinder Kartoffeln im Herbst und im Winter vor allem Kartoffeln sammeln, und zwar im Kartoffelstadel und Kartoffel Korb. Weißt du, die faulen Kartoffeln, die faulen Kartoffeln müssen aussortiert werden, denn die stecken die anderen Kartoffeln an. Und so faule Christen müssen aussortiert werden. Und Gott sorgt dafür, dass faule Menschen, faule Christen, faule Kreaturen aussortiert werden, damit sie nicht andere anstecken. Und deshalb wundere dich nicht, wenn Gott dich manchmal von Menschen trennt, er sagt, was? Die mögen von der anderen Seite so wunderbar aussehen, aber die sind auf der anderen Seite faul. Oder die Fäulnis ist bereits angefallen und wir müssen die faulen Kartoffeln von den guten Kartoffeln sein, sonst werden wir auch verfaulen. Aber das, die meisten, die sind so barmherzig. Ach, diese faule Kartoffel. Versuch eine faule, verfaulte Kartoffel zu kochen, auch wenn du ausschneidest, die schmeckt nicht mehr. In aller Liebe. Okay, ich will nur die Wahrheit sagen. Kümmere dich nicht also um das Unkraut, das wird Gott schon entsorgen und Gott arbeitet an dir und reg dich nicht auf. Das, was der Teufel macht und tut und wirkt und schafft und verursacht, dieses ganze Faulsein, die Bibel spricht von dem Faulsein, das wird aussortiert in der Endzeit. Panik, das kommt von diesem Götzen Pan, diesem Waldgott, Wiesengott, Flurgott, welchen Gott auch immer. Pan ist der Verursacher auch für die Pandemie. Pandemie, das ist nichts anderes, die Angst vor Dämonen, Pandemie. Was jetzt auch die Weltgesundheitsorganisation erklärt hat, Pandemie. Weißt du, alles, was im Dienst Pans, dieses Panikmachers geht. Und als Schluss, wenn ich Pan nehme, das Wort Panne ist auch da drin. Und das Wort Pan in der Panik. Für mich war das was Großartiges, als ich in Israel war, bin in Philippi Caesarea und wir haben angefangen, und in Philippi Caesarea hat Petrus diese Erkenntnis gehabt, du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes, diese Offenbarung, diese große Offenbarung, du bist Christus, der Sohn des Allmächtigen, du bist Herr. Und wir haben gedacht, nirgendwo passt dieses Lied schöner als hier in Philippi Caesarea, wo dieser Gott Pan zu Hause ist. Wo hat er mal uns gesagt, hier ist Gott, der Gott Pan zu Hause oben auf dem Berg. Und hier hat Jesus die große Erleuchtung dem Petrus geschenkt. Du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Das fangen wir an zu singen. Er ist Herr, er ist auferstanden und er ist Herr. Jedes Knie muss sie beugen, jede Zunge muss bekennen, er ist Herr. Und plötzlich hallt es auf der anderen Seite rüber. He is Lord. Und es war so fantastisch. Plötzlich hallt es von der Seite rüber und von der Seite. Und das waren Brüder, die ich in den USA kennengelernt habe. Und plötzlich, wir sangen von zwei verschiedenen Seiten, der eine in Deutsch und der andere in Englisch. Er ist Herr. An einer Stätte, wo der Pan Gott zu Hause ist. Dieser Panikmacher. Dieser Panikverursacher. Und es gibt einen Weg, um aus der Panik herauszukommen. Er ist Herr. Indem du proklamierst, du siehst noch nichts, du hörst noch nichts, du merkst noch nichts von diesen Erfolgen und Segnungen, aber du proklamierst den Sieg des Herrn. Er ist Herr. Jedes Knie muss sich beugen, jede Zunge muss bekennen, er ist Herr. Weißt du, wie Bruder Hiob rauskam aus diesem ganzen Dilemma, aus der ganzen Tragödie, aus den ganzen Schwierigkeiten? Er hat gesagt, ich weiß, er hat bestimmt 7-mal gesagt, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Das war die Wende. Du musst vom Pan weg, von diesem Panikmacher, vom Gott der Furcht, der wilden Schrecken, vom Gott des Grauens, vom Gott der Bestürzung und Verzweiflung, der Lähmung und Angstzustände, vom Gott der Platzangst, dieser Hirtengott mit dieser Panflöte, der die Schafe durcheinander bringt. Er ist Herr. In Ephesus, in Apostelgeschichte 19, da ist eine interessante Geschichte, da kommt Paulus dort in der Gemeinde, schaut sich die Brüder an. Da stimmt irgendwas nicht mit euch. Geschwister, mit euch stimmt was nicht. Muss ich vorstellen, diese durchdringenden Augen des Apostels, mit euch stimmt was nicht. Dann fragt er so mittendrin im Gottesdienst, nachdem er die Predigt von was weiß ich gesprochen hat, Geschwister, habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr gläubig wurdet? Habt ihr den Heiligen Geist empfangen, dass ihr gläubig wurde? Dann sagten sie, nein, wir haben noch nie gehört, dass es einen Heiligen Geist gibt. Und weißt du, dann sagt der Leute, es ist höchste Zeit, dass ihr den Heiligen Geist empfängt. Und mein Thema auch die ganze Woche ist, wir brauchen den Heiligen Geist, denn nur so kommen wir von allen okkulten Bindungen weg. Und weißt du, als sie sagten, ja, wir sind bereit, den Heiligen Geist zu empfangen, was müssen wir tun? Lasst euch taufen. Noch einmal auf dem Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und als sie getauft worden sind, weißt du, was dann passierte? Sie brachten die ganzen Zauberbücher zusammen, sie verbrannten das, sie wurden erfüllt mit dem Heiligen Geist und sie fingen an zu weissagen und das Wort Gottes breitete sich aus. Komm aus deinen Problemen, aus diesem düsteren religiösen Zustand heraus. Du kannst im Namen Jesu getauft sein, aber du kannst immer noch ein trübseliger Mensch sein. Du kannst immer noch ein Depressiver sein und du bist offen für alle Dämonen. Überleg einmal, da wurde sogar nachberechnet, was die Bücher wert gewesen sind damals. Was sind sie heute? Heute wären sie Millionen wert, diese Zauberbücher. Aber die waren bereit, sich zu lösen, nachdem sie erkannt haben und das Wort Gottes breitete sich aus. Eine gewaltige Veränderung fand statt. Nachdem sie die Zauberbücher rausgerückt haben, dann konnte erst der Heilige Geist sie erfüllen. Dann konnten sie in ihre Berufung hineinkommen, als sie diese Zauberbücher wegtaten. Und dann konnte Paulus sogar in Vollmacht predigen. Viele werden vom Teufel kurz gehalten, im Käfig, im Aquarium, so im Laufstall. Die haben so ein bisschen Bewegungsfreiheit, aber die sind an der Leine werden gehalten. Die dürfen nicht zu weit gehen. Warum? Weil sie sich noch nicht von der Macht der Sünde gelöst haben. Und der Teufel hat immer wieder Anrechte an ihnen. Das war die ganze Woche. Hör dir diese CDs an, das ist bestimmt wert und gib es anderen Leuten weiter. Sie werden fragen, sie hören gute Predigten, sie suchen den Herrn, aber sie kommen nicht weiter. Du kannst echte Erfolge, Siege und Wunder haben, wenn du Jesus als deinen Boss hast. Absolut. Er ist Herr, er ist Herr, er ist Herr. Wenn er das letzte Wort in deinem Leben hat. Und wenn du niemand anders mehr hast, und Gott ist ein Gott für die, die niemand mehr haben, die nichts mehr haben, die haben keinen Arzt mehr, der kann nicht mehr helfen, die haben keinen Rechtsanwalt, der ihnen mehr helfen kann, die haben keinen Armeeführer, der sie verteidigen kann, die haben nichts. Und Gott ist für solche Menschen, die absolut blank sind. Denn der Herr ist ein Gott der Witwen und Waisen, der Armen, die niemand mehr haben. Dann sagte ich will ein Helfer sein für die, die keinen Helfer haben. Aber solange wir noch irgendwie so einen kleinen Zwerg irgendwo haben, auf den wir vertrauen und hoffen, ich habe da noch irgendjemand, Billy kommt wahrscheinlich und so weiter. Vielleicht hilft dir. Weißt du, Gott kann dir nicht helfen, solange du noch nicht blank bist. Erst wenn wir niemand mehr haben, dann ist der Herr meine Zuflucht, der Herr mein Schutz, der Herr mein Schild, der Herr mein Schirm, dann ist der Herr für mich alles. Aber solange du sagst, der Billy kommt sowieso in ein paar Tagen. Aber halte dich nicht an Billy, suche Gott und nicht Billy. Suche Gott und nicht Matutis. Suche den Heiland und nicht die Gemeinde. Und so weiter. Wir müssen blank werden. Wir müssen zuerst mal aus allen Organisationen raus. Wir müssen von allen Institutionen raus, von allen Gefängnissen raus. Wir müssen vogelfrei sein. Dann kann Gott dich segnen. Dann sagt es so, und jetzt bin ich dein Schutz und Schirm und Schild. Aber wir sind noch nicht vogelfrei. Weißt du, was vogelfrei ist? Jeder kann dich abschießen. Das ist vogelfrei. Und so viele achten auf sich selbst, nehmen sich selbst so für wichtig und so weiter. In Johannes Evangelium Kapitel 12, Vers 25 und 26, da ist ein Geheimnis, das vielen Menschen verborgen ist. Weißt du, Gott will dich belohnen, und zwar sehr reich belohnen, sehr gut belohnen und so weiter, aber sie dienen nicht Jesus absolut. Ihr Herz ist geteilt. Jesus und. Und überleg einmal, was du alles so noch mit hineinnimmst in dein Leben. Hier in Johannes Evangelium Kapitel 12 von Vers 25. Wer mir dienen wird, den wird mein Vater ehren. Und lass es zergehen. Wer mir dienen wird, nicht mir, also Matutis oder irgendjemand, sondern wer mir dienen wird, den wird mein Vater reich belohnen. Den wird mein Vater reich segnen. Die meisten Leute dienen Gott, aber nicht Jesus. Und das ist mir so groß geworden beim Lesen dieser Bibelstelle diese Tage, da bin ich gestolpert. Jesus ist das Fleisch gewordene Wort Gottes. In Jesus ist das Heil, in keinem anderen Namen ist das Heil. Jesus ist der Schlüssel für deine Erlösung. Wer mir dienen wird, den wird mein Vater belohnen. Gott ehrt nur die, die Jesus dienen. Dienst du Jesus? Oder dienst du nur dem Herrgott? Dienst du der Kirche? Dienst du einer Religion? Wer mir dienen wird? Also da bin ich gestolpert und gesagt, mein Gott. Guck mal, viele Menschen, viele Fromme, ich diene Gott, ich diene dem Herrn. Aber dienst du Jesus? Das ist die große Kardinalsfrage. Gott ehrt nur die, die Jesus dienen. Aus deinen Problemen kommst du nur raus, wenn du zu Jesus kommst. Kommt her zu mir. Nicht zu Gott, zu Jesus. Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Der Teufel hat gegen Gott nichts. Er hat Rosen und er zittert. Er glaubt auch an Gott. Er liest auch die Bibel, kennt die Bibel durch und durch. Aber er hasst Jesus. Und der Weg aus deinem ganzen Dilemma ist Jesus Christus. Denn Jesus ist seine große Konkurrenz für den Luzifer. Er wollte ihn vom Thron stürzen, ihn vernichten. Er wollte sich vor Jesus nicht beugen. Und nur über Jesus kommst du aus deinem Unheil und Unglück heraus. Nur Jesus kann dich retten. Nur Jesus kann dir die Sünden vergeben. Nur Jesus heilt. Denn die Menschen haben auch sich damals aufgeregt, die Juden. Wer kann Sünden vergeben? Nur Gott allein. Gewiss, aber der Weg zur Sündenvergebung, zur Heilung, zur Befreiung ist Jesus. Und er wird den Vater bitten und er wird euch den Heiligen Geist senden. Als ich da gestolpert bin, habe ich gedacht, mein Gott, guck mal, und das wird gar nicht so oft gesagt, nicht einmal ich selbst sage so oft, immer wieder Gott. Nein, Jesus ist der Weg. Und ich mache eine Kurskorrektur hier kurz für mich selber. Und nur über Jesus kommen wir aus unserem Dilemma heraus. Nur durch Jesus fahren Dämonen aus, in meinem Namen. Und Gott hat Jesus gesandt und ihn auserwählt und auf ihn sollt ihr hören. Und was er bittet, das wird geschehen. Und wir sollten mit den Problemen gar nicht so groß uns abgeben, sondern gleich zu Jesus bringen. Alle eure Sorgen werfet auf ihn. Und wer ist dieses ihn? Jesus. Auf ihn. Er wird für euch sorgen. Kümmere dich nicht, was die Leute sagen und denken und schreiben und machen und so weiter. Geh deinen Weg. Lass sie bellen, lass sie schimpfen, lass sie aufregen und so weiter. Wir sollten uns aus der Kleinkariertheit befreien. Und ihr sollt ihn Jesus nennen und er wird sein Volk von ihren Sünden selig machen. Wie komme ich raus aus meinen Problemen? Viele Leute, die regen sich über alles Mögliche auf und machen Haarspalterei und religiöse Spinnerei. Paulus schreibt einmal an einer seiner Schüler, entschlage dich all den Altweiberfabeln. Altweiberfabeln, was ist das? Wortklauberei, Pharisäertum. Pharisäer, und Gott hat mir heute Morgen noch gesagt, sag's den Leuten, Pharisäertum ist schlimmer als die Philister, als der Riese Goliath. Pharisäertum ist schlimmer als Philister. Weißt du was? Die Philister waren schon die Feinde des Volkes Gottes, aber die schlimmsten Feinde sind die Frommen. Im frommen Zirkel, die Pharisäer, die Superreinen, die nur die Wahrheit wollen und nur die Wahrheit lieben und nur für die Wahrheit sind und sogar Zimt verzinsen. Die Pharisäer. Weißt du, von außen kannst du gegen die Philister kannst du dich wehren. Und da kannst du Mauer bauen, aber die Feinde von innen. Die Pharisäer. Und wer hat Jesus ans Kreuz gebracht? Nicht die Philister. Die Pharisäer haben ihn ausgeliefert. Und Gott will dich von den Pharisäern erlösen, die Jesus ständig so Fallen gestellt haben, ihn zu Fall bringen wollten, die ihn nicht verstanden haben, die ihm alles negativ ausgelegt und gedeutet haben, diese Pharisäer, die ihn in Verlegenheit bringen wollten und sagen, wenn der wüsste das, und wenn der ein Prophet hat, wüsste, was diese Frau da ist. Das ist eine Hure, die ihn jetzt salbt und die Füße wäscht. Gott erlaubt Schwierigkeiten, damit du von den Pharisäern erlöst wirst. Halleluja. Willst du deine Pharisäer loswerden? Ja, ist gut. Pharisäer sind Heuchler. Das Wort Pharisäer, bei uns gibt es sogar Getränk, Kaffee gibt es, Pharisäer. Ich bin da in Norddeutschland irgendwo im Restaurant und dann lese ich bei Getränke Pharisäer. Da dachte ich, ja, nein, ich möchte mal einen Pharisäer trinken, was ist das? Und dann habe ich gefragt, was es so ein Pharisäer ist. Und da stand aber unter alkoholischen Getränken. Der Pharisäer nicht. Und am Kaffee, so in alkoholischen Getränken, da ist Schnaps drin. Und dann so Schaum drüber. Das siehst du gar nicht. Weißt du, so aufgeblasen. Aber das ist Pharisäer. Und die Tatsache, und habe ich gesagt, wie kommen Sie auf den Pharisäer, so einen frommen Namen? Er sagte, da war früher ein Pfarrer, der hat gegen Abstinenz gepredigt und gegen Alkohol gepredigt, aber selbst hat er Schnaps getrunken im Kaffee. Pharisäer. Und daraus ist dieser Pharisäer-Kaffee entstanden. Gott erlöse uns von diesen Doppelzüngigen. Denn nicht jede Schwierigkeit muss gleich ein Unglück sein. Und ich habe auch heute Morgen auch gesagt, unsere Verlegenheiten sind Gottes Gelegenheiten. Viele Dinge wollen uns nur zu Jesus näher bringen. Auch diese pharisäische Spannung, diese Probleme. Weißt du, diese Kritiker, die dann sitzen und sagen, hast du nicht gesagt und ist es nicht so und so und so gewesen? Weißt du, wir fangen plötzlich nachzudenken. Diese Pharisäer sind zwar schlimm, Aber unser Herr Jesus war doch so ein Übeltäter, der ist immer wieder zu den Pharisäern gegangen. Und der Herr war im Haus von Simon des Pharisäers. Und der Herr hat immer wieder die Pharisäer aufgesucht. Er wollte ja ihnen helfen, er wollte ihnen dienen. Und du hast mir nicht einmal Wasser gegeben, als ich zu dir kam und so weiter, um die Füße zu waschen. Der Herr war bei den Pharisäern. Aber er war kein Pharisäer. Wir sollten Jesus eine Chance geben, wenn er uns irgendwo hinkommen lässt oder wo wir hingeraten durch irgendein Unglück. Denn da besinnen wir uns plötzlich auf den Herrn. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Denk an Hiob. Jesus kam uns, um zu erlösen. Er kam uns, um aus diesem Pharisäertum rauszuholen. Wir sind zwar im gelobten Land, die Philister sind da unten in Gaza und dort sollen sie auch bleiben und dergleichen. Die Philister haben im Heiligen Land nichts zu suchen letztendlich, aber es wird schlimm, wenn die Philister plötzlich unsere Position besitzen und einnehmen und so weiter und dann sich als Pharisäer letztendlich rauskommen. Du kannst hier auf dieser Erde dein Unglück in den Griff bekommen. Und wie? Das will ich dir mit Gottes Hilfe zeigen. Was, weißt du, zuerst einmal bedenke, was zählt in der Ewigkeit? Nicht, was du hier erreichst, sondern was Gott durch dich gewirkt hat. Was Gott bei dir erreicht hat. Was Gott bei dir ausgelöst hat. Das ist es, was in der Ewigkeit zieht. Was der Vater gepflanzt hat. Das ist, was in der Ewigkeit geerntet wird. David sagt in einer seiner Psalmen, ich fürchte kein Unglück. Wie komme ich aus meinem Unglück raus? Ich fürchte kein Unglück. Wir haben vom Hiob gehabt, was ich befürchtet habe, das hat mich getroffen. Ich fürchte kein Unglück, denn der Herr ist mein Hirte und unsere Geschwister, viele unserer Geschwister tragen Psalm 23 im Portemonnaie. Und es ist gut, dass du das trägst und wenn du in Schwierigkeiten bist und unglücklich verfolgt und plötzlich hast du eine Panne und was weiß ich, was du unterwegs hast, strauchelst und fällst, dann kannst du sagen, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln, er führt mich auf rechter Straße, um seines Namens willen. Ich fürchte kein Unglück. Ich sage das mal immer wieder, wenn ich so Schwierigkeiten habe, ich fürchte kein Unglück. Und wenn ich sehe, da droht was sich am, da braut sich am Horizont was zusammen, da kommt so ein Orkan, ein Hurrikan, ein Sturm, ein Tornado, dann sage ich, ich fürchte kein Unglück, denn du bist bei mir. Lass uns zusammen sagen, ich fürchte kein Unglück, denn du bist bei mir. Gott ist bei dir. Und das musst du, deshalb, du brauchst ein starkes Gottesbewusstsein. Weil der Herr sein Hirte war, hat David sich nicht gefürchtet, egal was kam, was passierte. Ein Leben ohne Jesus, ohne den Heiligen Geist, ist ein furchtsames, verzagtes, verzweifeltes Leben. Kannst machen, was du willst, kannst so viele Tabletten schlucken, wie du willst, kannst machen, was du willst. Aber wenn der Herr bei dir ist und der Heilige Geist, der Tröster, bei dir ist, dann lebst du ein furchtloses Leben. Was machen die Jünger im Sturm? Die müssen darüber und wir kommen alle in Stürme hinein. Uns werden Stürme nicht erspart, auch wenn du Christ bist. Im Gegenteil, je christlicher du bist, desto mehr Stürme hast du, desto mehr Anfechtungen hast du. Aber du weißt, in meinem Boot vorne oder hinten irgendwo, da ist der Herr Jesus da. Und wenn es richtig dick kommt, dann schüttle ich meinen Heiland und sage, Heiland, siehst nicht, ich verderbe, ich gehe bald unter, ich kann nicht schwimmen. Ja, Probleme. Mitten im Sturm. Was wäre mit unseren Brüdern passiert, mit Petrus und seiner Kompanie, wenn sie ohne Jesus losgefahren wären? Wenn Jesus nicht im Boot gewesen wäre. Was wäre aus der Menschheit ohne Jesus geworden? Ein Haufen Elend. Ein Haufen Verzweifelter, Verzagter. Wir wären alles Kandidaten der Hölle. Wenn Jesus nicht im Boot gewesen wäre, was wärst du heute Morgen ohne Jesus? Ein Häufchen Elend, Angst, Verzweifel, verzagt. Ängstliche Menschen, die kommen aus ihrem Unglück nie raus. Im Gegenteil, die verstricken sich noch mehr in ihrem Unglück. Aber wenn du Jesus hast, oh Herr, guck mal, wie die mich bedrängen von allen Seiten. Paulus sagt, ich werde noch angegangen. Weißt du, was angehen ist? Da zerrt jemand, da will von dir jemand was, da ruft jemand was. Ich bin von so vielen angegangen und dann habe ich noch meine eigenen Kämpfe und noch die Kämpfe der anderen. Ich werde angegangen. Aber Paulus sagt, ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht. Wie komme ich aus meinem Dilemma raus? Durch den Herrn. 2. Mose Kapitel 15, Vers 3. Der Herr ist ein Kriegsheld. Und richtig übersetzt in 2. Mose 15, Vers 3, da heißt es, der Herr ist ein Mann des Kampfes. Mein Herr ist ein Mann des Kampfes, ein Kriegsheld. Welche Übersetzung du auch willst, kannst nehmen, das ist alles richtig. Jesus hat für dich gekämpft, er ist ein Kriegsmann. hat für dich den Sieg errungen. Und deshalb können auch wir weiter kämpfen, ohne zu resignieren und mutlos zu werden. Er ist ein Mann des Kampfes, ein Kriegsheld. Etwas Übernatürliches ist damals geschehen auf Golgatha, eine Kettenreaktion ausgelöst worden. Weil Jesus lebt, jetzt kann dieser Gott Pan abhauen. Hat keine Macht in meinem Leben. Er ist Herr, er ist Herr. Der Herr ist ein Kriegsmann. Weil Jesus lebt, lebe ich auch morgen. Weil Jesus siegte, siege ich auch mit ihm. Bin ich auf der gleichen Wellenlänge. Mit Jesus geht die Sache Gottes immer weiter. Halleluja, praise God. Die Sache Gottes, die geht nie unter. Der glaubende Mensch, der sich an Jesus hält, ist nicht tot zu kriegen. Und selbst wenn er tot ist, der Herr weckt ihn wieder auf. Was willst du? Was willst du? Der überlebt alle möglichen Stürme, Krisen und so weiter, schüttelt den Staub auf. Mir gefällt der Apostel Paulus. Oh, ich würde, sobald ich im Himmel bin, werde ich sagen, wo ist mein Bruder Paulus? Saul von Tarsus muss er heißen. Und ich werde suchen. Und immer wieder, da gab es Schwierigkeiten, Kämpfe, schüttelt seinen Staub weiter, wischt sich das von Schweiß vom Angesicht, sagt, hör, Geschwister hier, nimmt es, legt es auf Kranke, es wird besser werden und macht weiter, kümmert sich nicht um die Schwierigkeiten. Er steht immer wieder auf. Wahre Gläubige, die Jesus in sich haben, die stehen immer wieder auf. Wir fallen, aber wir bleiben nicht liegen. Und das ist das Geheimnis des Glaubens. Wir werden fallen. Und weißt du, wie oft der Gerechte fällt? Willst du es wissen? Du wirst dich entsetzen. 7-mal des Tages fällt der Gerechte, kannst ausrechnen, so alle Viertelstunde. Da haut sie ihn rum. 7-mal fällt der Gerechte des Tages, also das ist also göttlich, 7 ist die göttliche Zahl, Gott von Gott zugelassen, von Gott gewollt. 7-mal fällt der Gerechte des Tages und er steht immer wieder auf. Das Schlimmste beim Fallen ist, nicht mehr aufzustehen. Rapple dich irgendwie hoch, wenn es nur irgendwie geht, mit Gottes Hilfe, im Namen Jesu. Und dann, wenn du selber nicht kommst, dann sag ich, Geschwister, bitte stellt mich auf die Beine wieder. Gib mir ein Wort. Ohne Jesus, was wäre das? Dein ganzes Leben wäre nur Fehlanalysen, die Rechnungen gehen nicht auf, keine Antwort, kein Heilmittel, die Wunden schließen nicht, die heilen, die nässen nicht, die nässen und die heilen nicht und so weiter. Weißt du, ohne Jesus könntest du nicht vergeben. Da grollst weiter und wütest weiter und ärgerst dich weiter und du frisst dich auf. In deinem Ärger frisst du dich auf, wenn du nicht vergibst. Ohne Jesus kannst du nicht vergeben. Und das ist, was Probleme macht. Weißt du, die Probleme, die gehen die ist so wie die Wolken. Die kommen und die gehen, mal blau der Himmel, mal trüb und so weiter. Aber wenn man sich nur auffällt und sagt, ich halte, das steht immer vor meinen Augen, diese Situation, und du kommst nie drüber hinweg, und das frisst dich auf. Dein Ärger frisst dich auf. Dein Zorn frisst dich auf. Also aber mit Jesus, Halleluja, dies ist der Tag, den er gemacht hat. Lasst uns freuen und fröhlich sein. Ohne Jesus, diesem Ausweg, er ist der Weg, der Ausweg. Ich möchte, bevor ich vom Weg spreche, den Ausweg zuerst mal die Tür sprechen, zu Gott, zum Reich Gottes, zum Leben und zur Fülle. Er ist die Tür. Vom Weg reden wir ja vielleicht später, in 1000 Jahren. Aber zuerst einmal, er ist der Ausweg aus diesen ganzen Engpässen, aus der ganzen Verklemmung. Ohne Jesus gäbe es keine Ewigkeit für dich. Ohne Jesus würdest du verkümmern und in deinen Schmerzen untergehen. Würdest du deine Trauer und deine Probleme nicht verarbeiten. Im Römer Kapitel 8, 28, aber wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind. Ist das nicht herrlich? Wir wissen, weißt du, dass heute Morgen das alles in meinem Leben zu meinem Besten dient. Und selbst wenn ich noch so schlechte Sachen gemacht habe, selbst wenn ich gesündigt habe, selbst wenn ich Fehler gemacht habe, selbst wenn ich 7-mal des Tages gefallen bin, der Herr macht aus allem das Beste. Der Herr repariert. Der Herr korrigiert. Der Herr verändert die Sache. Der Herr biegt es so hin, dass du immer Sieger bist. Der biegt die Sache so hin, dass du immer noch Gewinn draus machst. Ohne Jesus würde die Unglückslawine dich überrollen, könntest du gar nicht stoppen. Aber mit Jesus, die geht an dir vorbei, du bückst dich und schon vorbei. Ist nur noch Frage von Sekunden. Ohne Jesus wären dich die Skorpione vergiften, fressen und dich umbringen. Aber ohne Jesus, also mit, mit Jesus, du trittst auf Schlangen und Skorpione, das kann dich nichts entmutigen. Du wirst, wenn irgendetwas passiert, und es ist so wichtig, dass du das weißt heute Morgen, wenn der Herr in deinem Leben ist, ist der Heiland, der Heiler in deinem Leben, ist der Heiligmachende. Er ist uns gemacht zur Heiligung. Weißt du, was dann passiert, wenn du dann dich irgendwo versündigt hast? Und ich möchte heute Morgen ganz zwei, drei Sätze für Leute sagen, die sich irgendwo versündigt haben. In dem Moment, wo du dich irgendwo versündigt hast, er entsündigt dich. Und das kann nur Jesus dich entsündigen. Wer kann Sünden vergeben? Und Jesus sagt, geh hin und sündige hinfort nicht mehr. Er ist es. Ja, nur Gott kann das vergeben, aber der ist so weit weg. Und Jesus ist ins Fleisch gekommen. Jesus ist in dir, im Fleisch. Du musst es buchstäblich nehmen. Er ist in dir und in mir, in uns als Gemeinde Jesu. Und er kann Sünden vergeben. Und er kann dir helfen, dass du das alles vergisst, was da passiert ist. Du wirst entgiftet, wirst befreit, wenn der Sohn frei macht. Ein anderes Thema, eine andere Frage. Warum haben so viele Gotteskinder so viele Kämpfe? Warum hören die Kämpfe bei ihnen nie auf? Zuerst einmal, sie haben Jesus nicht richtig begriffen. Würdest du Jesus richtig begreifen, da würdest du nicht mehr du kämpfen, sondern stilles sein und den Herrn für dich streiten lassen. Aber wir sind immer noch die Boxer, wir sind noch die Draufgänger, wir sind immer noch die Helden, aber in meiner Bibel heißt es, Gott ist der Kriegsmann. Gott ist der Kriegsheld. Lass doch ihn kämpfen. Ihr sollt still sein. In Richter Kapitel 3, Vers 1, das ist eine kleine Geschichte. Oder was heißt eine kleine Aussage? Warum Christen so viele Kämpfe haben, so viel Unglück, so viel Pannen, so viel Schwierigkeiten, so viel Krankheiten, so viel Leiden, so viel Schmerzen, so viel Elend. Warum ist das alles noch da? Richter Kapitel 3, Vers 1 und 2. Das sind die Völker, sagt der Herr, die der Herr im Land ließ, um dadurch die Israeliten auf die Probe zu stellen. Gott hat also ganz bewusst ein so paar kleine Grüppchen übrig gelassen, damit die Israeliten auf Probe gestellt werden, oder anders übersetzt, die Israeliten sollten Gelegenheit bekommen, ständig sich im Kriegsführen zu üben. Warum haben Christen so viele Probleme? Die sollen sich im Kriegsführen üben. Gott ist der Kriegsmann. Und Gott will auch eine Schar haben von Überwinder, von Sieger, von Kriegshelden. Der Herr ist Held und wir sollen auch Kriegshelden sein. Gott will nicht, dass sein Volk das Kämpfen verlernt. Weißt du, für mich ist es so wichtig, ich gebe nie auf. Ich habe in meinem Leben ein einziges Mal aufgegeben und das bereue ich so bitter. Und es ärgere mich so massiv. Ich bin einen Pass in der Schweiz hochgefahren, plötzlich ist Schnee gefallen, mitten im Sommer fast. Und viel Schnee und meine Frau sagt, drehen wir um, wir haben Angst, wir schaffen das nicht. Und 200 Meter vom Pass drehe ich um. Ich hätte durchziehen sollen und durchfahren sollen, aber das macht mir so zu schaffen. Kurz vorm Ziel. Und wir sind so oft, Geschwister, kurz vorm Durchbruch, kurz vor der Heilung, kurz vorm Segen, kurz vor der Herrlichkeit, kurz vor unserem geistlichen Ziel. Wir sind ganz nah davor. Aber dann kommen Leute, sag doch deinem Gott ab. Oder, nein, das schaffen wir nicht, das ist zu gefährlich, wir rutschen. Lass doch rutschen. Ich wusste, ich habe gute Reifen, aber so gut waren sie auch wieder nicht, aber trotzdem. Nicht aufgeben. Und das ist meine Botschaft heute Morgen. Gott liest Probleme in unserem Leben, damit wir lernen, uns nie aufzugeben. Gott liest Probleme in unserem Leben, damit wir ständig immer wieder üben, auf dem Exerzierplatz Trockenübungen machen. Trockenübungen. Wir müssen lernen, Trockenübungen zu machen im Glauben. Also, er liest diese Feinde übrig, damit wir das Üben nie verlernen. Sogar in Friedenszeiten braucht man Manöver. Exerzierplatz, Kaserne. Auftreten, abzählen, etc. Waffen prüfen, ob die noch alle funktionieren oder schon eingerostet sind. Wenn wir nicht kämpfen, rosten wir ein. Ein Flug, das nicht flügt, rostet. Du kommst nie, wahrscheinlich wirst du in deinem Lebtag, und deshalb sage ich eine Wahrheit, ich habe schon so oft gedacht, lieber Gott, endlich ist das weg. Endlich habe ich das Problem abgehakt. Kommt morgen schon ins nächste. Endlich habe ich Sieg. Und deshalb, ich bete gar nicht, Gott, nimm die Probleme weg, lass die Probleme, dann kommen keine neue dazu. Das ist meine, so trickse ich Gott aus. Wenn ich die habe und wenn ich mich da rumschlage und mich mit dem beschäftigt bin, dann kann der Teufel mich nicht mit was anderem beschäftigen. Sei klug und ohne falsch, was es auch immer heißt. Du sollst erfolgreich sein und du sollst kämpfen. Und nicht denken, jetzt habe ich's. Weißt du, und das ist das Gefährlichste, wenn du nach Hause gehst. Oh, Halleluja, ich habe jetzt, bin gesegnet, bin gesalbt worden und der Heilige Geist hat mich berührt und ich weiß, ich bin geheilt. Halleluja. Du kommst nach Hause und dann brichst du den Haxen. Und dann humpelst. Weißt du, du kamst, weil du zu hoch gesprungen bist, zu schnell gelaufen bist, bist sogar über deine eigenen Füße gestolpert. Und dann wunderst du wieder und sagst, was ist mit mir los? Gott will dir zeigen, bleibe demütig. Bleib auf dem Teppich. Ich habe die etliche Völker, so kleine Zipperleins noch übrig gelassen, damit dir es nicht zu wohl gehe. Sonst hebst du ab. Wenn die Götter einen fallen lassen möchten, dann lassen sie ihm Flügel wachsen, haben die Griechen gesagt. Übermütig, bleib demütig, sag danke Herr, danke Herr, danke Herr, uns geht's gut. Und jubiliere nicht so viel, jetzt habe ich, oh, jetzt bin ich frei, jetzt bin ich erlöst, jetzt habe ich alles hinter mir. Denkst du, dann kommt was Neues. Deshalb kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Wie komme ich aus meinen Problemen raus? Ich möchte vielleicht nicht sagen wie, sondern wann, wenn ich im Himmel bin. Erst wenn ich im Himmel bin, da wird kein Leid, kein Schmerz, kein Geschrei und nichts mehr sein. Keine Nacht, keine Finsternis, liest dann die Apokalypse. Dort haben wir die Offenbarung. Aber solange wir hier sind, im Fleisch sind, da wird der alte Mensch immer wieder angegangen. Paulus sagt an Timotheus, 2. Timotheus 2, Vers 3 und 4. Tritt als ein rechter Streiter Jesu Christi in die Leidensgemeinschaft ein. Kein Kriegsmann gibt sich mit den kleinlichen Geschäften des Broterwerbs ab oder er lässt sich in Alltagsgeschäfte nicht verwickeln, sonst kann er dem, der mir dient, nicht in den Dienst genommen werden. Also verstrick dich nicht mit Alltagsgeschäfte, sei ein richtiger Kriegsmann. Und der Teufel versucht uns mit allen Mitteln zu verstricken, damit wir ja uns mit dem beschäftigen, mit jenem beschäftigen, mit dem Gesindel beschäftigen, mit anderem. Der Teufel weiß uns immer wieder zu beschäftigen. Verstrick dich nicht. Und zwar die kleinlichen Geschäfte des Broterwerbs. Weißt du, wir sollten aufhören, tagtäglich zu beten und so weiter. Herr, ich brauche das, ich brauche das, ich brauche das und so weiter. Der Herr weiß, dass wir das alles bedürfen. Wenn du das Vaterunser richtig buchstabieren gelernt hast, gib uns unser tägliches Brot heute, da ist alles inklusiv. Kleidung, Dach über dem Kopf, Fortkommen und so weiter. Aber wir sind so beschäftigt und wenn du die Christen anhörst beim Beten, lass mal, wenn so Christen eine Gebetsversammlung haben, lass mal ein Tonband laufen, wenn sie so nacheinander beten. Was die für Zeug zusammen beten, dass der liebe Gott sagt, haben die nichts anderes zu beten? Als nur, oh Herr, du siehst, mein Ochse da, und so weiter, der geht durch. Oder meine Kuh, die kalbt nicht richtig. Oder. Dann denken sie alles Mögliche, die ganze Welt beten sie durch. Und weißt du, wenn wir beten, weißt du, warum wir beten sollten? Wir sollen Gott anbeten und nicht diesen bürgerlichen, spießbürgerlichen Kleinkram durchbeten. Der Herr weiß, dass ihr das alles bedürft. Trachtet am ersten nach dem Reich Gottes. Oh, preis Gott, das ist, wie wir aus den Problemen rauskommen. Wir sollen uns von den Problemen lösen und nicht die Probleme lösen. Und Herr, du siehst meine Frau und mein Mann und meine Kinder und mein Auto und mein Haus und mein Chef und meine Arbeit. Der Herr sieht, wo du drin steckst. Du sollst nur eines sagen, Herr, ich und mein Haus, wir wollen dir dienen. Wenn du und dein Haus ihm dienst, dann sorgt der Herr, dass alles funktioniert. Ist es so? Ist es so? Ich glaube, dass es so ist. Ich und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Das ist alles inklusiv. Wie löse ich mich von meinen Problemen? Der Teufel möchte, dass du dich mit Alltagsgeschäften beschäftigst. Wenn du zu Gott betest, kommst, dass du ihn ja nicht anbetest. Der Teufel war ja dieser Anbetungsengel. Und er versucht dich, dass du mit allem Möglichen zu lieben Gott kommst und dich beschwerst, dich beklagst. Guck mal, die haben mich beleidigt, haben mich gekränkt, haben mich nicht gegrüßt, die haben mich nicht mir nichts gegeben und ja, weißt du, dich beschweren. Weißt du, was das Wort beschweren ist? Du beschwerst und du singst immer mehr, wenn du dich bei Gott beschwerst. Du sollst Gott loben und preisen, federleicht werden in der Gegenwart Gottes. Je mehr du ihn lobst und preist, wie komme ich aus meinen Problemen raus? Fang an, oh Gott, du siehst, ich habe keine Arbeit, ich habe kein Geld, ich habe nichts zu essen und ich habe und so weiter, alles ist vergiftet, was ich esse. Und noch dazu, Herr, du weißt, nein, du musst sagen, Herr, ich danke dir, dass ich bei dir die Fülle habe. Und wenn ein Noah 150 Tage in der Arche überlebte, ohne Wasser und ohne frisches Gemüse, Herr, ich werde auch kein Skorput bekommen. Und wenn du Gott lobst und preist, du wirst sehen, dein Herz wird so überlaufen und du wirst, sogar dein trockenes Heu wird grünes Gemüse werden. In der Arche, im Volk Gottes. Ich rede bildlich, damit du es verstehst. Kein Kriegsmann verstrickt sich in täglichen, kleinlichen Geschäften des Broterwerbs. Denn der Herr ist dein Herr und du dienst ihm. Wenn du Gott dienst, wird der Herr dich gut versorgen. Aber die meisten Leute sind in der Tretmühle Satans. So wie der Simson in der Tretmühle der Philister, seine Augen sind ausgestochen, er sieht nichts mehr, er kann nichts mehr, er isst nicht mehr, er weiß nicht mehr, er versteht nichts mehr, er muss immer von morgens bis abends immer das Gleiche tun. Und wenn es in deinem Leben immer das Gleiche ist, du sollst es aufwachen, dann sind deine Augen ausgestochen, du erkennst die Wahrheit nicht mehr. Oh, immer wieder das Gleiche, von morgens bis abends, von morgens bis abends, immer die Tretmühle treten. Wach auf, Gott will dich stark machen. Der Teufel will deine Kraft dir rauben. Und er will seine Kräfte für dich, für sich einsetzen. Das ist, was der Teufel möchte. Der Teufel möchte, diese Philister möchten, die starken Kräfte Simsons für sich einzusetzen. Aber du solltest deine Kraft und deine Stärke, dein Geld, dein Vermögen für Gott einsetzen. Amen. Amen. Setz ein für Gott. Höre nicht auf den Teufel, auf deinem alten Menschen, auf diesen Ego. Den Ego. Höre nicht auf dein Ego. Er will, dass du dich mit dem Gewöhnlichen beschäftigst, dem Durchschnittlichen. Er will dich entwerten, dieser Satan, damit du nur dein Ego, dein altes Lied, die alte Leier, lass die alte Leier bleiben. Fang an, Gott zu loben. Fang an, anzubeten. Und du kommst raus aus diesem Tal, aus dieser Blindheit. So wirst du nie rauskommen. Weißt du, so viele Leute, die denken, was bin ich vor Gott, Mr. Niemand. Du bist vor Gott wertvoll in seinen Augen. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen und du bist mein. Du bist nicht Mr. Nobody, du bist jemand. Ich habe dich erwählt vor Grundlegung der Welt. Komm heraus aus deinen Verstrickungen und wo der Teufel dich versucht zu binden. Ich habe diese Woche so viele Sachen gesagt, dass mir fast der Kopf raucht. Nein, ihr solltet euch selber das anhören. Wo der Teufel uns festnagelt. Er will uns nur festnageln, damit wir nicht weiter über unseren Horizont denken, damit wir ja nicht über unseren Tellerrand hinaussehen, damit wir immer nur kleinkariert denken. Spießbürgerlich. Du musst dich lösen von all diesen Dingen deines Lebens. Epheser Kapitel 6, Vers 12. Wir haben mit Wesen von Fleisch, nicht mit Wesen von Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Mächten und Gewalten, mit den Beherrschern dieser Welt in der Finsternis, mit den bösen Geisteswesen in der Himmelswelt. Wir haben geistliche Kämpfe zu kämpfen. Und ständig, mein Kopf ist mein größtes Problem. Ich weiß nicht, wie es bei dir geht, aber mir geht es so. Oh, dieser Blechkasten. Dieser Computer. Ständig, was da alles so vor sich geht. Wir haben geistliche Kämpfe zu kämpfen. Und du solltest Jesus in dir entdecken. Weißt du, dein Glaube, dein ganzes Bewusstsein muss 30 Zentimeter tiefer gehen, mindestens. Manche haben einen ganz langen Hals, aber trotzdem. 30 Zentimeter reicht schon. Unser Denken muss aufhören und wir müssen anfangen lassen, Jesus für uns zu denken, Jesus für uns zu beten, Jesus für uns zu sprechen. Entdecke Jesus in dir. Der Teufel geht umher, 1. Petrus 5, Vers 8, und sucht, wen er verschlinge. Er sucht immer ein paar Dumme, und denen gibt es genug. Entdecke Jesus in dir, den Löwen aus Juda. Halleluja! Weißt du, wenn du entdeckst, der Löwe aus Juda, Jesus Christus, mein Heiland, ist in mir. Und wenn der Löwe anbrüllt, plötzlich hört der Löwe, der so tut, als wenn er Löwe wäre. Du siehst, wenn Jesus aus dir brüllt, der Löwe aus Juda, der soll aus dir sich melden. Und er meldet sich, wenn der andere da kommt. Und plötzlich verteidigt der, weißt du, der Löwe, eigentlich die Beute holen immer die Löwinnen. Der Löwe verteidigt nur sein Revier. Und der Teufel versucht bei dir sein Revier abzustecken, deshalb brüllt er. Aber wenn der Löwe aus Juda einfach anfängt, in deinem Leben zu brüllen, dann kapituliert der andere. Und Geschwister, wir müssen Jesus ranlassen. Den Löwen aus Juda. Aber wir reagieren gar nicht. Wir reagieren manchmal falsch. Wir fangen an zu brüllen. Weißt du, der Löwe, dieser alte Löwe, dieser Teufelslöwe hat keinen Respekt vor dir. Das ist so ein Wilder, ein Verscheuchter, ein Verletzter, Verwundeter, ein Geschlagener. Deshalb brüllt er auch. Der ist kein Löwe, nur ein Angeber. Der tut so wie ein Löwe. Der hat mal gelernt, die Stimme eines Löwens sich geübt und denkt, er wäre der Löwe, könnte das Gebiet verteidigen. Aber Jesus lebt in dir. Jesus lebt in dir. Weil Jesus lebt, lebe ich auch morgen. Der Teufel möchte, dass du, dass der echte Löwe aus deinem Leben verschwindet. Oder es in die Knie geht. Nein, du sagst, Heiland, melde dich, sag's. Und dann, als das Volk Gottes zum Herrn schrien, hat Gott einen Hinterhalt verschafft. Wie komme ich aus meinem Problem raus? Du musst den Löwen in dir in Aktion bringen. Jesus in dir. In Römer Kapitel 8, Vers 31, wenn Gott für uns ist. Okay, wunderbares Wort. Wer kann gegen uns sein? Wer kann sich gegen uns stellen? Wer kann es wagen, dich anzutasten, wenn Gott für uns ist? Wer traut sich das noch? Und ich sage dir, Gott steht vor dir, dieser Löwe aus Juda, Jesus Christus. Er ist dein Schild und Panzer. Und er ist, der dich trennt. Und bei den Israeliten, als sie aus Ägypten rauszogen, und plötzlich stand der Herr zwischen Israel und Ägypten. Und plötzlich hat es bei denen nichts mehr funktioniert. Plötzlich renkten sich die Räder aus, plötzlich die Pferde gingen durch, plötzlich funktioniert nicht mehr, weil der Herr dazwischen stand. Und Geschwister, was wir brauchen ist, dass nicht wir uns verteidigen, der Herr, der Kriegsheld, dieser Kriegsmann muss uns verteidigen. Ist Gott für uns? Ist Gott für uns? Und er stand zwischen Israel und Ägypten. Wenn Gott vor dir steht oder hinter dir steht, dich von allen Seiten umgibt, wer kann uns von seiner Liebe scheiden? In Jesaja 49, Vers 15, wir sind umgeben von feurigen Mauern. In Zacharia Kapitel 2, Vers 8, da heißt es, wir sind sein Augapfel, das Volk Gottes, die Kinder Gottes. Wir stehen unter ganz anderen Vorzeichen, wenn du den Löwen in dir entdeckt hast. Der hat sein Revier abgesteckt. Und dann heißt es weiter hier, dann ist es egal, wo wir uns gerade befinden, ob wir durchs Wasser gehen, durchs Feuer gehen, im Tal der Todesschatten uns aufhalten. Nichts kann uns von seiner Liebe scheiden, wenn Gott in uns ist. Wie komme ich aus meinen Problemen raus, aus meinem Unglück? Psalm 118, Vers 6 und 7. Der Herr ist unsere Hilfe. Der Herr ist unsere Hilfe. Wenn du in Schwierigkeiten bist, wo gehst du als erstes? Wen rufst du als erstes? Den Geistheiler, den Professor, den Doktor, rennst du gleich in die Klinik? Was machst du, wenn du Probleme hast? Rufst du die Ältesten, vielleicht sind sie schon alle gestorben, weil sie schon zu alt sind. Den Pastor, vielleicht ist er gerade im Urlaub. Wo gehst du hin, wenn du Probleme hast? Und Leute, wir müssen eines lernen, wenn wir Probleme haben, wir gehen einer Zeit entgegen, da wird kein Pastor mehr da sein, kein Ältester mehr da sein, keine Organisation mehr da sein. Wir müssen lernen, zum Herrn zu rufen. Geschwister, wir müssen zum Herrn rufen. Die meisten haben nicht gelernt, zum Herrn zu rufen. Meine Hilfe kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Du gehst in den Wald und du sagst, mein Gott, mein Gott, mein Gott. Das ist, wo deine Hilfe kommt. Die meisten, die holen immer jemanden, der soll beten, der soll mit Öl salben, der soll die Hände auflegen, der soll die ganze Gemeinde, am besten 2 und 3 oder 300 oder 3000. Du musst aufhören, Alarm zu schlagen in alle Welt und alle Partner aktivieren, Gebetspartner aktivieren. Der größte Gebetspartner, das bist du selbst. Rufe zu dem Herrn und rufe mich an in der Not, ich will dich erretten. Da ist es in Singular und nicht in Plural. Rufe mich an. Und du darfst Gott anrufen. Und die meisten tun das nicht. Du solltest, wenn du Not hast, und sagen, Gott, Herr, Jesus, Heiliger Geist. Und du wirst sehen, was da passiert. Fang an, selbst zu beten. Und dann lösen sich die Probleme Schlag auf Schlag. Wie komme ich raus? Als der Elende schrie, steht in meiner Bibel, das war David natürlich. Der war immer elend, dem ging es immer schlecht. Weißt du, der David ist mir so ein Kerl, ein guter Kerl, ich mag den. Ich mag diesen König David, ich kann mich so in ihm richtig verlieben. Immer wenn was war, der war so, manchmal so himmelhoch jauchzend, so tot und betrübt, aber immer wieder, wenn was hart kam, er schrie zu dem Herrn. Du musst sehen, wie manchmal so sein Herz klopfte, als er in der Höhle Adullam saß und der Saul da vorne reingeht und keine Rückzugsmöglichkeit mehr da ist. Also jetzt ist er geliefert. Und sein Herz klopfte, als der Elende zum Herrn schrie. Weißt du, manchmal kannst du gar nicht schreien, lieber Gott, lieber Gott. Weißt du, der Saul sitzt vorne und er versperrt so seine Hähnchen. Und die Gesellschaft sitzt und die fangen an Karten zu spielen und sagen, wir werden denn David, wir werden dem das Fell abziehen. Und der sitzt da hinten und der kann nichts mehr, der kann nichts mehr, der kann nichts mehr, der ist geliefert. Wenn der nur ein paar Meter weiter zurückgehen würde, der Saul, der würde auf David stoßen. Aber das hat er nicht gemerkt. Du kannst sogar ganz still sein, aber dein Herz schreit zu Gott. Weißt du, nicht der Mund ist ausschlaggebend, die Lautstärke, sondern die Stimmung des Herzens. Schreit dein Herz zu Gott. Schreit dein Herz zu Gott. Als David, als dieser elende Schrief, schreibt er natürlich in der dritten Person, aber trotzdem, er war's. Psalm 56, Vers 9. Gott hört uns, wenn wir zu ihm schreien. Sobald wir rufen, schickt er uns seine starken Engel, die uns erlösen von allen Schwierigkeiten. Weißt du, du kommst manchmal gar nicht mehr raus, aber der Herr schickt seinen Engel. Du erlebst Engeldienste. Und Psalm 91, Vers 15, ich will ihn befreien von allen seinen Schwierigkeiten. Fantastisch. Ich will ihn befreien von allen seinen Schwierigkeiten, von seinen ganzen Unglücksfällen. Also es gibt keine bessere Lösung für dich und mich. Du musst nur wissen, Gott macht es. Seine Hand ist stark genug, seine Hand ist nicht zu kurz. Er kann helfen. Weißt du, das Arm des Herrn ist noch nicht so kurz. Lass es mal zergehen. Der Arm des Herrn reicht bis in den entlegensten Winkel. Der Arm des Herrn ist nicht so kurz. Wie stellst du dir Gott vor? So wie eine Spinne mit langen Armen? Wie ein Roboter so? Gott hat verlängerte Arme. Er benutzt Menschen, er benutzt Umstände, benutzt Kinder Gottes, benutzt sogar Heiden und benutzt sogar manchmal Engel. Gott fehlt es an Mitteln und Möglichkeiten nicht. Gott kann sogar, ja, plötzlich passiert was, da springt so ein Fisch raus und verschlingt dich. Gottes Arm ist nicht so kurz, dass er nicht helfen könnte. Gott hat Stürme, Gott hat Möglichkeiten, um dich und mich zu erretten, zu helfen und uns dorthin zu bringen, wo er uns haben möchte. Du betest in deiner Not, als der Elende schrie, hat der Herr ihn gehört. Heute, Israel hat Neujahr, ich fange von Jakob an zu sprechen, heute noch ein bisschen ganz kurz. Weißt du, Gott wird dich nicht deinem Untergang überlassen. Bei Gott wirst du nicht zu Schanden werden. Im Psalm 46, Vers 11, da heißt es, der Gott Jakobs ist unsere Zuflucht. Der Gott Jakobs. Jakob war ein ganz schlimmer Bursche. Gott möge gnädig sein und ihn segnen, aber er war ein ganz schlimmer Bursche. Er hat seinen Vater betrogen, hat krumme Dinge gedreht, seinen Bruder reingelegt, ihm die Erstgeburt abgeluchst. Also es war kein so super Heiliger. Und trotzdem, der Gott Jakobs ist unsere Zuflucht. Kennst du den Gott Jakobs? So nachts mit der Himmelsleiter. Das ist der Gott Jakobs. Da, wo er am schlimmsten dran ist, am entferntesten von Gott, begegnet ihm Gott am allernächsten. Du denkst manchmal, mein Gott ist so weit weg, ich habe so gesündigt, ich bin so tief gefallen, ich habe Vater betrogen, Bruder betrogen, Mutter betrogen, alle betrogen. Und da liegt er und er sieht diese Himmelsleiter, die Gegenwart Gottes. Du denkst, und immer dann, wenn du glaubst, ich habe es nicht verdient, die Gnade und die Güte Gottes, ist die Gnade und Güte Gottes am allernächsten da. Immer wenn du dich am unwürdigsten fühlst, am wertlosesten dir vorkommst, ist die Gnade Gottes am allernächsten. Der Gott Jakobs ist unsere Zuflucht. Der Gott Jakobs meistert jede Situation. Und da gefällt mir nachher, dieser Gott Jakobs geht dann permanent mit dem armen Jakob wieder mit. Er kann machen, was er will. Er wird betrogen, aber er kommt immer aus dem Schneid raus. Lies mal diese Geschichte aus dem Leben Jakobs. Dieser Gott Jakobs bringt ihn aus jeder Krise raus. Ich bin der Gott Jakobs, ich bin deine Zuflucht. Und wir lesen in der Bibel die Angst in Jakob. Die Angst in Israel, die Angst in Jakob ist so groß, dass sogar die Fische im Meer zittern. Ich bin der Gott Jakobs. Der Gott Jakobs, er gibt Glück im Unglück. Er gibt Glück im Unglück. Weißt du, es ist doch fantastisch. Der will seine Rahel haben, dient 7 Jahre, aber da kriegt er nicht nur die Rahel, er kriegt auch die Lea noch oben drauf. Also, so reich segnet Gott den Jakob. Und er kriegt nicht nur die Schafe, sondern er kriegt noch viel mehr. Und so weiter. Und plötzlich verfärben sich die Schafe. Die einen werden gescheckt und dann sagt, nein, das kann nicht wahr sein. Wir machen jetzt anders das Geschäft. Und so weiter. Und der Laban, sein Schwiegervater kann tricksen, wie er will. Das funktioniert nicht, denn der Gott Jakobs ist Jakobs seine Zuflucht. Und plötzlich verfärben, plötzlich sind alle Schafe wie Spechte. Gescheckt. Und so weiter. Gott macht das. Gott macht das. Gott sorgt, dass du zu deinem Erbe kommst, wo du auch betrogen worden bist oder was dir vorenthalten worden bist. Und so weiter. Der Gott Jakob sorgt, dass die Wiederherstellung in deinem Leben passiert. Der Gott Jakobs. Ich bin der Gott Jakobs. Der alles wieder gut macht auf meinen Bruder Esau. Der Gott Jakobs bringt alles in Ordnung, was die Kinder eingebrockt haben. Oh, was waren das für Lausbuben. Und deine Kinder sind auch bestimmt Lausbuben. Und werden es, wenn sie noch nicht sind. Aber der Gott Jakobs bringt das Ganze, alles, was die eingebrockt haben, alles so wunderbar in Ordnung. Sogar den Bruder Josef verkaufen sie nach Ägypten. Gott macht wieder alles gut. Gott rettet die Situation. Denen, die Gott lieben, dienen alle Dinge zum Besten. Das ist der Gott Jakobs, der das macht. Der Gott Jakobs bringt alles in Ordnung. Ist ein guter Gott. Der meistert jede Krise, dieser Gott Jakobs, auch wenn es mal eine Nacht dauert und eine Nacht durchgebetet werden muss. Der Gott Jakobs gewinnt jede Schlacht. Halleluja. Auch die letzte Schlacht wird der Gott Jakobs gewinnen. Glaub mir das, in der Endzeit wird jede Krise bewältigen und mit einem Schlag ist alles abgewehrt, macht alle Waffen zunichte, alle Verletzungen werden geheilt, jeder Schaden wird gut gemacht und es wird eine neue Geschichte geschrieben. Das macht der Gott Jakobs. Der Gott Jakob schreibt ein neues Kapitel in deinem Leben. Mach dich drauf gefasst. Weißt du, alles, schließ mal ab, sag Amen. Das, was war, war es gewesen, ist gut und abgeschlossen. Und jetzt schreibt der Gott Jakobs eine neue Story, eine neue Biografie für dein Leben. Der Gott Jakobs. Mit ihm kann man alle Herausforderungen des Lebens begegnen. Und mir gefällt dieser Jakob. Weißt du, der nicht nur wie Isaac immer draußen ist und betet, so ein Charismatiker. Isaac ist kein Charismatiker. Immer draußen Gott suchen, Brunnen graben, ja. Aber Jakob ist ein Kämpfer. Er sagt, ich gebe mich nicht auf. Ich muss gesegnet werden, koste was es wolle. Und Gott sorgt dafür, dass er das bekommt. Er bekommt alles in den Griff. Natürlich muss 7 Jahre länger arbeiten, aber macht nichts. Er kriegt es. Er schafft es mit Gott. Der Gott Jakobs ist, der uns von innen her stärkt, der uns von innen her motiviert, der uns von innen her führt und leitet. Jesaja 54, 17, für den Kriegsmann Gottes. Und Gott sagt, du auch. Du bist auch so ein Held, ein Kriegsheld. Ich bin ja dein Gott, dieser Gott Jakobs. Ich bin dein Gott. Und da heißt es Jesaja 54, 17, denn keine Waffe, die man gegen dich schmiedet, wird bei dir wirken. Überleg einmal. Keine Waffe, die man gegen dich schmiedet. Und da sitzt schon der Teufel und schmiedet schon solche feurige Pfeile gegen dich. Keine Waffe, die man gegen dich schmiedet, wird etwas erreichen. Und jede Zunge, die gegen dich spricht, wird nichts ausrichten. Diese spitzen Zungen, diese scharfen Zungen. Keine Drohung. Ich bin dein Gott. Keine Waffe, die man gegen dich schmiedet. Du solltest so stark sein heute Morgen und wissen, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Mein Gott lebt dir. Gott Jakobs lebt in mir. Und keine Waffe, die man gegen mich schmiedet, wird was ausrichten. Keine Beleidigung. Ach, lass den Dreck werfen. Lass ihn anspucken. Lass ihn verhöhnen. Keine Kränkung kann dich krank machen, wenn der Gott Jakobs auf deiner Seite ist. Und wie oft bist du gekränkt? Und du bist nur deswegen krank, weil du gekränkt worden bist. Weil du verletzt worden bist und diese Verletzung nicht verarbeitet hast. Keine Verleumdung, kein Fluch wird was ausrichten. Keine Verdammnis, kein Neid, keine Eifersucht, keine schlechte Aussage und kein negativer Artikel wird was ausrichten bei dir, weil der Gott Jakobs auf deiner Seite ist. Keine Waffe. Du musst die Erlösung finden und zu der Erlösung kommen. Das ist, wie man aus dem Problem rauskommt. Und jeder Mensch muss seinen eigenen Weg zu der Erlösung finden und auch seine eigene Erlösung bei sich vollziehen. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Das musst du selber wissen. Das kann ich dir nicht einreden oder einsuggerieren. Ich kann dich durchschütteln. Und ich kann natürlich nicht so einen Nürnberger Trichter nehmen und sagen, jetzt, yes, dein Erlöser lebt und ich fülle und fülle und fülle und fülle und fülle und fülle. Nein, nein, das geht nicht. Das musst du selber durch den Heiligen Geist entdecken. Wer erlöst werden will, der muss sich selbst belehren lassen, sich selbst befreien lassen, sich selbst rufen lassen, selbst Gott erfassen und ergreifen. Weißt du, du musst es zulassen, dass Gott dich... Ich habe neulich ein Bild gesehen irgendwo, wo der Film, da wurde jemand mit Schweißbrenner aus einem verunglückten Wagen rausgebrannt und dann sagte die Feuerwehr, bleiben Sie ruhig. Und dann haben sie geschweißt. Du musst vorstellen, Funken, die sprühen. und du wirst da raus mit Flex oder Schweißbrenner. Bleiben Sie ruhig, bleiben Sie ruhig. Das geht mir heute so nach, wo ich dran denke. Gott will dich aus diesem ganzen Trümmerhaufen rausschweißen. Bleiben Sie ruhig, es wird Ihnen nichts passieren. Natürlich, Funken fliegen. Es werden Funken fliegen. Es werden Trümmer durch die Luft fliegen. Aber du musst ruhig bleiben. Mittendrin im Sturm, in der Schwierigkeit. Der Herr ist dein Erlöser. Und die Feuerwehr sagt, bleiben Sie ruhig, beruhigen Sie. Und dann hält jemand so ein bisschen und kann nur erreichen. Aber du musst aus dem Trümmerhaufen rausgebrannt werden. Und Gott sagt, ich rette dich wie ein Brand aus dem Feuer. Jeder von uns ist so irgendwo hineingeraten in ein Dilemma, in eine Tragödie. Und wir werden wie ein Brand aus dem Feuer rausgeholt. Bleiben Sie ruhig. Wie komme ich aus meinem Problem, meinem Unglück raus? Bleibe ruhig. Bleibe ruhig. Verlieh nicht die Nerven. Die Wiederherstellung. Du musst lernen, ruhig zu bleiben und dann den Herrn arbeiten zu lassen an deinem Leben. Sonst kommst du nie raus. Die Wiederherstellung. Ganz schnell. Wie komme ich raus? David in Ziklag kommt nach Hause, sieht alles in Wolken, alles aufgelöst sich im Rauch. Und als er näher kommt, weiß, was passiert ist. Da sind Räuber eingefallen und die haben meine Frau, unsere Frauen, das ganze Hab und Gut, alles entführt, alles an sich gerissen und die sind abgehauen und kommt hin und die Leute wollen ihn steinigen. David, siehst du, das kommt nur, weil wir dir gefolgt sind, weil wir jetzt in deiner Gemeinde sind und weil wir es mit dir mitmachen und so weiter. Das kommt nur, weil du Gott vertraust und du siehst, was uns passiert ist, alles verloren. Weib und Kind und Kegel. Und dann kommt David und er fängt vor dem Herrn zu weinen und mit dem Herrn zu reden. Und dann sagt, Herr, was soll ich tun? Jag's ihnen nach. Also jag's ihnen nach. Aber Herr, in welche Richtung? Links, rechts, vorne, hinten? Wohin soll ich hinrennen? Und dann rennt er ein Stück los und da sieht er einen Amalekiter liegen auf dem Straßenrand, halb tot oder bewusstlos. Die Soldaten haben den liegen gelassen. Und dann, ja, aber der weiß nicht wo und was. Und dann versucht er diesen Schläfer aufzuwecken. Auf, wach auf! Wasser über dem Kopf, Parfüm an der Nase oder was weiß ich. Wach auf, wach auf! Wieder zum Bewusstsein gebracht. Sag mal, wo kommt ihr her? Was wollt ihr? Ja, wir sind dort eingefallen und die haben mich halb tot liegen lassen. Weck den Schläfer auf. Und diese Woche war die ganze Zeit mein Thema, das Unbewusste. Diese Schläfer, in unserem Leben sind so viele Schläfer. Bitte den Heiligen Geist, dass der Schläfer in dir aufgeweckt wird. Das, was die ganze Räuberei verursacht hat, wo die Räuber her sind. Und dieser eine Schläfer, nachdem er geweckt war, dann hat er hingeführt zu der Bande, wo die Bande, jetzt haben wir den David, jetzt haben wir alles ausgeraubt und so weiter, jetzt können wir das und das und das. Aber der Schläfer, weißt du, Ahnung. Die meisten Leute haben keine Ahnung, weil der Schläfer schläft. Das Unterbewusstsein ist eingeschlafen. Wecke das Unterbewusstsein. Bitte Gott, Herr, öffne mir die Augen. Zeig mir, was sind die Zeiträuber, was sind die Krafträuber, was sind die Glaubensräuber, was sind die Gesundheitsräuber. Wo die sitzen, wo sind die hingeraten? Und dieser Schläfer wurde geweckt und hat sie hingebracht, dort wo die waren. Und du musst auch dorthin gebracht werden, an diesen wunden Punkt. Und dann kommt und hat David all diese befreit. Du brauchst den Heiligen Geist. Der Heilige Geist weckt den Schläfer. Komm her, komm, raus. Fang an zu reden. Fang an deinem Schläfer zu arbeiten. Diesen Bewusstlosen, diesen Ahnungslosen. Geh mal deine Ahnen mal zurück. Das sind diese Ahnen. Ahnung kommt von Ahnen, von vorhergehenden Wissen. Alles, was irgendwo früher mal war, was passiert ist, was du nicht mehr weißt. Weißt du, der Teufel sorgt dafür, nicht, dass du an das Negative, das erinnert er dich. Aber es gibt Dinge, wo er nicht mehr dich zum Bewusstsein kommen lässt. Du sollst nicht wissen, was da passiert ist. Und ich habe dieser Tage einige Wahrheiten gesagt und die solltet ihr euch anhören. Der Teufel versucht dich unterbelichtet zu lassen. So in Ungewissheit, im Dunkeln zu lassen. Und du sollst den Schläfer aufwecken. Bring mich jetzt dorthin. Und zwar ganz schnell. Und ich werde dir nichts tun, aber bring mich dorthin. Du brauchst Befreiung. Der Heilige Geist will deinen Schaden reparieren, diesen Brand mal in deinem Leben auslöschen. Gott will, dass wieder all das zurückkommt, was der Teufel dir geklaut hat, dass alles zurückgeholt wird, dass du aus der Falle, aus den Fangnetzen rauskommst. Gott ist dieser Wiederhersteller. Jesus zog umher und hat wohlgetan, die vom Satan überwältigt waren. Und immer wieder mussten sich die Leute melden oder irgendwas passieren, Niemand konnte ihn binden, diesen Gardarener. Und Jesus kam und Satans Macht wurde gebrochen. Gott kämpft für dich, für deine Befreiung, für deine Erlösung, für deinen Sieg, für deinen Durchbruch. Und er kommt zu dir und sagt, mein Kind, was kann ich für dich tun? Er ist dieser barmherzige Samariter, der an dir nicht vorübergeht. Weißt du, der Levit, der betet, der Priester, der betet. Weißt du, Leute, die für dich beten, die helfen dir nicht. Nur Samariter, die tun was. Der sagt, also weißt du, ich kenn's, aber was soll ich machen? Beten nützt nichts. Jerusalem ist zu weit weg noch. Was ich mache, ich wasche deine Wunden, ich mache dich sauber. Der Samariter packt ihn auf den Esel und bringt ihn in die Herberge. Du brauchst Samariter, die dich ans Ziel bringen, die dich in die Herberge bringen, die nicht beten, sondern die anpacken. Und zwar, Samariter sind Menschen, egal was es für Gesindel, für Volk ist, Gott möge sie segnen, aber Samariter sind Menschen, die mal selbst vielleicht unter die Räuber gefallen waren. Die wissen, was es bedeutet, liegen gelassen zu sein, was es bedeutet, niemand kümmert sich um mich, was es bedeutet, in seinem eigenen Blut fast verbluten. Wenn der nicht vorbeigekommen wäre, wäre ich heute nicht mehr am Leben. Und so weiter. Der Samariter wusste und sagte, ich bete nicht und ich gehe jetzt nicht in die Kirche, ich werde jetzt diesem Mann helfen. Und er brachte Opfer und so weiter. Du brauchst Samariter. Und einer der großen Samariter ist Jesus Christus. Aber Gott hat Brüder und Schwestern, seine Jünger ausgesandt. Und die sollen Samariterdienste tun. Und finde jemanden, der in einer ähnlichen Situation war wie du. Und vielleicht kann der dir gut helfen. Gott will dich aus den Klauen der Hölle herausholen, aus den ganzen Netzwerken, in denen du dich versteckt hast. Du bist gefangen, du liegst da halb ausgeraubt, so wie David dort in Sikla und so weiter. Du rennst von einem Arzt zum anderen, einer Lebensberatung zum anderen, von einem Seelsorger zum anderen, von einem Helfer zum anderen. Und das sind alle, die sind alle nur mit sich selbst beschäftigt. Du brauchst den Samariter. Du brauchst den Samariter, der sich für dich Zeit nimmt und so weiter, der dir hilft. So ein Samariter, so ein Wiederhersteller ist Gott. Wir haben ein paar Bilder in der Bibel. 1. Mose 14, Abraham, er rettet seinen Neffen Lot. Lot war in Sodom, in Sklaverei, in Gefangenschaft geraten. Und er wollte nicht in Sklaverei und Gefangenschaft. Er wollte nicht weggeführt werden. Aber er war mit falschen Leuten zusammen. Er ist mit falschen Leuten zusammengeraten und ist hineingeraten in solch eine missliche Situation. Der Überfall aus Sodom war nicht von ungefähr. Die Leute waren sowieso von Gott dahingegeben. Sie waren nicht mehr unter dem Schutz Gottes. Sie waren gerichtsreif schon damals, aber Lot war da und Gott musste die Stadt noch ein bisschen verschonen. Der Feind überfiel Sodom und Lot ist mitgenommen. Und was macht Abraham? Dieser Abraham, 1. Mose 14, er nahm seine Mannschaft und 318 Männer zusammen, trommelte zusammen, alle seine Leute, teilte in zwei Gruppen, überfiel die Könige, diese vier Könige bei Nacht und schlug sie in die Flucht, verfolgte sie bis nach Hoba, nördlich von Damaskus und nahm die ganze Beute ab und befreite seinen Neffen Lot und die verschleppten Frauen und alle übrigen Gefangenen. Also dieser Abraham hat Samariterdienste geübt, hat seinen Bruder, seinen Neffen befreit mit 318 Männern, was es auch immer heißt. Abraham ergreift Initiative für Lot. Er kämpft für ihn, erbarmt sich seiner, holt ihn raus. Du brauchst jemanden, der dich rausholt. Du brauchst Gläubige, Brüder und Schwestern, die Sympathie mit dir haben, die dich verstehen, die dich lieb haben, die nicht nur dein Geld wollen, die nicht nur dich als Platzfüller haben wollen, nein, die dir dienen wollen. Weißt du, die nicht nur da mit Religion im Kopf herumschwirren und spinnen, sondern nein, die Interesse an deinem Leben haben. Du brauchst Leute, die einfach sich von Gott gebrauchen lassen, um dich wiederherzustellen, dass der Fluch in Segen verwandelt wird. Du brauchst Leute. Du brauchst Leute, die dir dienen. Gott will da alles aus deinem Leben beseitigen. Ganz schnell noch ein paar Gedanken, es ist gleich Mittag. Gott will alles, das Alte aus deinem Leben beseitigen, alles, was dir zu schaffen macht, alles, was dich von Gott weggebracht hat, er will das beseitigen. Und du musst zulassen, dass deine Wunden gereinigt werden. Krankheiten kommen nur über Wunden. Der Teufel arbeitet nur über Verletzungen. Deine Wunden müssen gereinigt werden. Und manche sind schon von Kindesbeinen an verletzt, abgelehnt, nicht gewollt, nicht gewünscht und so weiter und auf die Seite gestellt oder zweitklassig, drittklassig behandelt worden. Deine Wunden, der Herr will deine Wunden heilen. Gott will bei dir ganz von vorne mit Null anfangen und er will nur dich als Gefäß und dich mit neuen Inhalten füllen heute Morgen. Und das ist, wie Gott bei dir arbeitet. Und er wird noch einmal, und das, ich soll es sagen heute Morgen, Gott will noch einmal bei dir mit Null anfangen. Mit Null. Einfach mit Null. Ohne den Bösen, ohne den Negativen, ohne den Schatten, ohne Finsternis, ohne Verletzung, ohne Leid. Einfach mal mit Null anfangen. Das Neue beginnt, wenn du dich Gott öffnest. Und er nimmt das Alte alles raus. Das ist zuerst einmal, was Probleme macht. Dieses Schrubben, dieses Kratzen, dieses Reinigen. Das ist, was Probleme bereitet. Gott reinigt dich, damit er dich nachher später mit neuen Inhalten füllen kann. Und Gott wird dich so wiederherstellen und so auf die Beine bringen, wie er es am Anfang gewollt hat. Und in meiner Bibel heißt ein Satz, nur ein kleiner Satz, und mit das gebe ich dir mit auf den Weg, er soll wieder so sein, wie es am Anfang war. Er soll wieder so sein, wie es am Anfang war. An welchem Anfang? Nicht am Anfang deiner Geburt und deines Erdendaseins. Wie es am Anfang war vor dem Sündenfall, vor dem Fall des Luzifers und in der Ewigkeit, wie es am Anfang war. Gott will deinen Zustand so wiederherstellen, bevor irgendetwas passierte, wie es am Anfang war. Ich möchte so ein Leben führen, wie ich mein Leben am Anfang war. Wie es ganz am Anfang war. Ganz bevor das alles passierte. Bevor jemand in mein Leben trat und mich versaute, verdarb und verführte und misshandelte und mich über den Tisch gezogen hat und mich betrogen hat und mich in Sünde runtergezogen hat. Wie es am Anfang war. Möchtest du auch so ein Leben führen, wie es am Anfang war? Und zwar Uranfang. Bei der Urschöpfung. Wie es am Anfang war. Und dann darf ich von vorne anfangen, wie es am Anfang war. Das ist das Schönste, eine neue Schöpfung in Christus. Das Alte ist vergangen, sie ist alles neu geworden. Wir stehen auf und wir möchten ins Gebet gehen. Vielleicht singen wir das Lied, eine neue Schöpfung. Das Lied liegt mir so auf der Seele und wir wollen eine neue Schöpfung. Das Alte ist vorbei, das Alte ist vergangen, es ist nicht mehr da, ich denke nicht mehr, ich interessiere mich nicht mehr, wie es am Anfang war. Und Gott will auch in der Gemeinde genau das wiederherstellen, wie es am Anfang war, am Anfang der Urgemeinde. Sie waren ein Herz und eine Seele, wie es am Anfang war. Wir sollten nach den Ursprüngen schauen. Wie war es am Anfang? Wie war es, als du noch ein kleines Kind warst? Wie war es, als du noch in der Schule kamst, der erste Schultag? Naja, gut, aber wie war es später? Wie war es, wie es am Anfang war? Die erste Liebe, wie es am Anfang war. Geschwister, eine neue Schöpfung, nie mehr verloren. Das Alte ist vorbei. Siehe, ich bin neu geboren. Weißt du, Gott will uns eine neue Geburt schenken. Ich habe mal eine Kinderstunde gehalten und dann habe ich gesagt, Kinder, könnt ihr euch vorstellen, wer hat Geburtstag, habe ich gefragt. Und dann habe ich gesagt, Kinder, ich habe zweimal im Jahr Geburtstag. Einmal, wo ich als Mensch geboren bin und dann als Gotteskind. Zweimal Geburtstag, wir haben zweimal Geburtstag. Eine neue Schöpfung. Halleluja, Halleluja. Und denk dran, wie es am Anfang war. Gott will dich wiederherstellen. So wie es am Anfang war, kannst du dir vorstellen, gesund, zackig, peppig, mit Elan, mutig. Unsere Kraft, nach der Bibel muss unsere Kraft im Alter noch stärker sein, als sie in der Jugend war. Kannst du das vorstellen? Kein Stock und nicht zittern. Halleluja.